CropFam, Ausgabe Nummer 522. Wir schreiben den 22. März 2024. Mein Gast heute Abend ist Werner Betz und es geht um Portale. Wie bei jeder Live-Sendung gibt es auch heute wieder den CropCom. Einfach auf die Website von CropFM gehen, cropfm.at, cropfm.at. Man kann ihn nicht übersehen. Er blinkt. Und die Skype-Leitung ist natürlich auch offen. Falls also jemand irgendeine Frage stellen will, auf die ich partout nicht komme, einfach anrufen und sie selbst stellen. Und wo auch immer man diese Sendung hört, sie spielt sich eigentlich auf cropfm.at ab. Dort publiziere ich das. Auch wenn man die Sendung irgendwie verlinkt, bitte keine YouTube-Videos verlinken. Die sind nicht von mir. Ich habe nichts damit zu tun. Es ist okay, wenn Leute das raufladen. Manche stoßen so auf die Sendung. Aber immer bitte aus dem Archiv verlinken. Das wäre mir wirklich ein Anliegen. Und ja, ansonsten findet man auf der Website im Hintergrund Informationen zu den Gästen, Kontaktdaten etc. Heute zum Beispiel auch eine Bilderseite, die Werner zusammengestellt hat und auf die wir dann im Laufe der Sendung eingehen werden. Und ansonsten findet man natürlich auch die CropFM News auf der Seite und last but not least den orangen Button mit dem Herz. Die Seite ist ja werbefrei schon seit einiger Zeit. Es gibt Amazon-Links. Bitte sehr gerne verwenden, zum Beispiel, wenn ihr das heutige Buch bestellen wollt, über den Link, dann fällt da auch ein bisschen was für CropFM ab. Ansonsten gibt es natürlich den Spendenbutton, da geht es über PayPal als Überweisung oder als Bitcoin, was man natürlich auch sehr freut. Bitcoin, neueste Höhenflüge wieder. Und ja, ein ganz großes Danke an alle, die den orangen Button mit dem Herz schon verwendet haben. Auch heute wieder ist das Coverbild gestaltet von Matthias Töpfer. Er ist seit über 40 Jahren freiberuflich tätig als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner etc. Mehr von seiner Kunst erfahrt man auf Atelier-Töpfer mit OE geschrieben.de, Atelier-Töpfer.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Dude Skywalker fragt, ob ich das Thema wegen der Portaltage gewählt habe. Ich habe keine Ahnung, was die Portaltage sind. Nein, habe ich nicht. Aber vielleicht möchtest du uns ja erhellen, Dude Skywalker, oder vielleicht weiß ja Werner Bescheid. The Disappearance of America's Leading Anti-Gravity Researcher. Ein sehr interessanter Beitrag. In den 90ern sorgte die aus China stammende Physikerin Ning Li für Aufsehen, forschte sie doch an sogenannter Antigravitation. Dann tauchte sie anscheinend völlig unter, forschte aber weiter an diesem spannenden Thema. Entgegen mancher Gerüchte ist sie aber offenbar weder eine chinesische Spionin noch ist sie verschwunden. Sie konnte nur nicht publizieren bei ihrem neuen Arbeitgeber, wo sie dann eben weitergeforscht hat. Was sie und andere Forscher möglicherweise schon entdeckt haben, ist natürlich eine spannende Frage und bringt einen angesichts mancher Beobachtungen unidentifizierter Objekte ins Grübeln. Ob da immer fremde Intelligenzen dahinter stecken, das ist die Frage. In jedem Fall ein spannender Beitrag, erschienen auf dem YouTube-Kanal Sandbox, der sonst eher Bodenständiges, wenn auch aus der militärischen Luftfahrt berichtet. Sehenswert und in den News verlinkt, neben vielen, vielen anderen spannenden Artikeln, Websites und sonstigen Beiträgen aus aller Welt auf cropfm.at. Finden wir den News-Link. Die Links gehen dann natürlich in alle Welt. Oder um ganz präzise zu sein, die News-Sektion, die findet sich auf cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Werner Betz und wir sprechen über Portale. Der Verleger, Autor, Forscher Werner Betz kam am 8. November 1956 im hessischen Groß-Gerau zur Welt. Auf seinen Forschungsreisen und Exkursionen zu historischen Städten alter Kulturen suchte er nach neuen Erkenntnissen und stößt dabei immer wieder auf Indizien dafür, dass die Geschichte der Menschheit in manchen Bereichen anders verlaufen sein könnte, als es in der gängigen Lehrmeinung dargestellt wird. Seit einigen Jahren liegt sein Forschungsschwerpunkt auf dem Thema Zeit- und Dimensionsportale. Spannendes Thema. In der Geschichte und in der Gegenwart und deren Zusammenhang mit physikalischen Anomalien. Hallo Werner.
Ja, hallo Terry. Vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer da draußen.
Ja, es wurde Zeit, kann man sagen. Also immer wieder bin ich jetzt in letzter Zeit da auf dich hingewiesen worden und du warst ja dann auch mit anderen Gästen von mir, mit Remote-Viewern im Kontakt, glaube ich, mit
jawohl, das stimmt.
Into the Matrix, glaube ich, warst du ja auch in Kontakt und ja, jetzt hat sich das endlich ergeben, ein ziemlich spannendes, sehr komplexes, sehr großes Thema, sehr spekulativ natürlich. Was hast du eigentlich vor den Portalen gemacht? Ich meine, aus welcher Sparte kommst du? Ich meine, inzwischen bist du ja Verleger vor allem, nehme ich an, oder?
Das ist richtig. Verleger bin ich seit 25 Jahren. Ah. So lange gibt es den Ancient Mail Verlag schon.
Wahnsinn.
Und begonnen habe ich mit ganz wenigen Büchern von Freunden, von mir bekannten Autoren, die sonst keinen Verlag gefunden haben. Nicht, weil die Bücher schlecht waren, sondern weil eben die großen Verlage diese spezielle Literatur wegen der zu niedrigen Auflagen einfach nicht mehr machen. Die haben es einfach rausgeschmissen und das schon vor ganz langer Zeit. Damals hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal 25 Jahre dabei bleibe und mich um diese Themen in jeder Hinsicht kümmern werde.
Und was hast du davor gemacht? Ich meine, du bist ja nicht, also...
Davor hatte ich einfach, ich hatte einen Beruf im rechtlichen Bereich, dann war ich im kaufmännischen Bereich in verschiedenen Betrieben, Konzernen tätig und habe da währenddessen natürlich immer diesen Bereich, den du vorhin angesprochen hast, die Rätsel in unserer Geschichte, wo sind da Fehler, wo ist etwas anders verlaufen? Darum habe ich mich schon seit meiner Schulzeit eigentlich bemüht und recherchiert. Ich bin seit den 90er Jahren bei der AAS, also die Vereinigung von Erich von Däniken, aktiv, habe in den 90er Jahren dort meine ersten Vorträge gehalten und dann hat es aber noch einige Zeit gedauert, bis ich gesagt habe, so, jetzt kann mich die ganze Wirtschaft mit ihren Konzernen, die können mir jetzt alle mal die Ruhe lassen. Ich mache jetzt das, was mir Spaß macht und was vielleicht uns alle weiterbringt.
Großartig. Ja, also höchste Zeit, dass sich unsere Wege einmal kreuzen hier auf Sendung.
Ja, finde ich auch. Danke.
Finde ich. Was fasziniert dich jetzt so an Portalen? Willst du gar einmal eines selbst durchschreiten? Ich meine, irgendwann durchschreiten wir alle irgendeine Art von Portal, aber...
Ja, das wäre natürlich toll. Ja. Und es ist von uns ein Traum vielleicht sogar, dass wir wirklich mal durch ein Portal blicken, wobei das habe ich mit Sicherheit schon, aber dass wir wirklich ein Portal vielleicht aktivieren können. Und das ist nicht nur ein Traum von uns, da arbeiten auch Physiker daran und wir arbeiten mit Physikern gemeinsam daran. Denn die kamen auf uns zu wegen unserer Erfahrungen eben. Und das Ganze, den Themenbereich haben wir aber nicht deshalb aufgemacht, weil wir gesagt haben, Mensch, das wäre mal toll, durch ein Portal zu gehen, sondern das kam aus einer ganz anderen Richtung. Wie gesagt, wir haben uns mit den Rätseln unserer Geschichte beschäftigt und irgendwann sind wir so das war so 2010, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kommt es eigentlich, dass manche Orte zu Wallfahrtsstätten werden? Und weil da vielleicht irgendwann eine Madonna aufgetaucht ist, die über Nacht da lag und immer wieder kam. Und wir haben überlegt, da muss doch eine Energie dahinter stecken. So etwas geschieht doch nicht einfach aus heiterem Himmel. Diese Geschichten sind belegt, die sind überliefert und die Kirchen gibt es zum Teil heute noch. Und das war so unser Ansatzpunkt. Und so kamen wir zu dem Projekt Kräfte aus dem Nichts. Das war unser erstes Buch in dieser Richtung. Das ist 2012 erschienen. Und dann haben wir festgestellt, bei unseren Forschungen, bei unseren Messungen, also wir nehmen physikalische Messungen tatsächlich vor, Zusammenhänge mit messbaren Kräften festzustellen. Und dabei kamen wir darauf, dass eben es richtig starke Energiefelder an bestimmten Plätzen gibt und eben an diesen speziellen Plätzen oft, die man messen kann. Und ja, über verschiedene Zusammenhänge, die wir jetzt bestimmt in der Sendung noch ansprechen werden, sind wir darauf gestoßen, dass das Portalorte sind, weil es da auch Überlieferungen über so Portalgeschichten in der Vergangenheit gibt. Und erst dann ist mir wieder eingefallen, dass ich vor über 40 Jahren inzwischen tatsächlich offenbar das Glück hatte, in eine andere Zeit schauen zu dürfen. Also vielleicht schon durch ein Portal geblickt habe.
Wie das?
Das war eine ganz verrückte Geschichte. Das war in den 1980er Jahren.
Und die guten alten 80er. Zurück in die Zukunft.
Ja, die guten alten, genau, richtig. Und ich war mit meiner Ehefrau damals in Belgien in Urlaub. Wir wollten einen Ausflug machen nach Calais. Damals fuhren dort noch diese Hovercraft-Fähren nach England. Und das war ja schon eine Sensation, diese Dinge, die da auf Luftkissen fuhren, die wollten wir uns anschauen und wollten auch was von der Landschaft sehen. Also sind wir über die Nationalstraße, also über die französische Grenze und dann Nationalstraße, die verläuft da ziemlich nah bei der Küste. Und da sind wir Richtung Calais gefahren. Wir kamen an einem kleinen Ort vorbei, eigentlich der letzte vor Calais. Waldamm heißt der, weil ich mich erinnern kann. Und plötzlich hielten wir an, weil wir auf der rechten Seite, da zweigte ein Weg ab, keine richtige Straße, ein Weg zweigte da ab. Und wir hielten an, weil da so eine merkwürdige, fremdartige Szenerie plötzlich zu sehen war. Da standen Häuser, die Häuser waren unverputzt, die schienen alt zu sein. Und das Ganze machte einen etwas ärmlichen Eindruck, spielten Kinder auf der Straße, die Kamine rauchten, da hing Wäsche vor den Häusern. Und wir standen da etwa, ich sag mal, 50, 70 Meter entfernt und trauten uns aber auch nicht dahin zu gehen. Wie gesagt, die Straße war nicht asphaltiert, die war, ich glaube, nicht mal gepflastert, sondern einfach nur gestampft. Und wir hielten an und schauten dahin und sagten, das ist ja eine seltsame Szenerie. Mach mir mal ein Foto davon. Damals noch auf Zelluloid natürlich, in 80er Jahren, ich mit einer Sucherkamera und machte da ein Foto, dann stiegen wir wieder ein und fuhren weiter. Die Kinder, die da spielten, hatten uns währenddessen überhaupt nicht beachtet. Die haben sich einfach da aufgehalten. Nun, wir sind weitergefahren und als wir dann zu Hause waren aus dem Urlaub, der Film war entwickelt, ich holte den Film ab, da kam die erste Überraschung, da war nichts auf dem Bild. Es war einfach nur leer. Die Bilder von den Hubercrafts waren da, die Bilder vorher aus Belgien waren da, aber auf diesem Bild war nichts. Da haben wir gerätselt, gut, Foto, technischer Fehler. Und wir waren öfter in der Gegend. Im nächsten Jahr haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns doch nochmal nach Calais fahren und nochmal schauen nach den Häusern. Und wir sind wieder diese Strecke gefahren und dann war zwischen Valdam und Calais nichts mehr. Keine Häuser. Aber einfach Brachland, das kann man heute noch sehen, wenn man die Stelle in Google Earth anschaut, dann kann man heute noch sehen, das sind einfach nur Äcker, da ist gar nichts. Damals sah es nicht mal aus wie ein eingesäter Acker. Das sah einfach aus wie Ödland. Und dann war unsere erste Überlegung, nun, die haben die Häuser abgerissen, weil die so alt waren. Das war vielleicht wirklich so eine Art Armenviertel, Arbeiterviertel, wie auch immer. Die haben die Häuser abgerissen, weil sie da etwas bauen wollen. Gut, gebaut ist da bis heute nichts. Und als wir uns dann mit den Portalen beschäftigt haben und ich mich, und dann erinnerte ich mich auch an andere Geschichten von Menschen, die Dinge gesehen haben, die es früher einmal irgendwo gab, selbst große Gebäude, Klöster, Schlösser und Burgen. Und dann habe ich recherchiert in alten Landkarten und habe tatsächlich Karten gefunden, die zeigen, dass im 18. Jahrhundert dort eine kleine Ansiedlung war mit nur ein paar Häusern. Petit Dame hieß die und die ist heute spurlos verschwunden. Das heißt, wir haben in eine Zeit geblickt, die 200 Jahre zurückliegt.
Faszinierend. Ist das die Episode an der Route des Terre oder wie die heißt? Das habe ich mir nämlich notiert. Oder ist das eine andere? An der Route des Terre. Ist das, wo das passiert ist?
Das ist auf jeden Fall in Nordfrankreich passiert. Wie gesagt,
okay. Weil ich habe mehrere Bücher gelesen zu dieser Sendung. Ja. Das eine ist verlinkt, das heißt Portale, sie sind Realität, glaube ich, heißt das.
Also das ist der zweite Band.
Ein aktuelles Buch von dir dazu. Davor hast du mir aber ein anderes Buch geschickt von dem Herrn Ertelt und dem Herrn Stevens, glaube ich. Richtig?
Ah, da steht diese Geschichte nicht drin, genau.
Ja, das habe ich auch gelesen, war auch recht spannend. Mhm. Und dort war beschrieben dein Erlebnis an der Route des Estuaires. Sagt dir das nichts, oder wie?
Nee, das ist dann eine Geschichte von Ertelt und Steffens gewesen.
Da wird beschrieben, dass du dort ein Erlebnis hättest. Okay, dann, das ist irgendwie seltsam, okay. Aber egal. Okay, das heißt, aber das, was du beschreibst, das beschreibt auch, also das wird immer wieder beschrieben, ne? Dass also zum Beispiel so alte Häuser, alte Gutshäuser oder so, da gibt es zum Beispiel einen Fall, der in England, glaube ich, passiert ist, taucht immer wieder auf, wird immer wieder von Leuten auch gesehen, auch gleich beschrieben und dort ist aber dieses Haus nicht, aber es war irgendwann einmal dort. Das ist wirklich absolut seltsam. Wir haben heute auch eine Bilderseite und zu diesem Erlebnis gibt es aber kein Bild. Richtig?
Nein, zu diesem Erlebnis habe ich kein Bild auf die Bilderseite gestellt.
Ja, okay. Naja, wir haben ja...
Wir haben viele, ja.
Im Vorfeld hat jetzt auch jemand gefragt, ob die Sendung heute stattfindet wegen der Portaltage, die jetzt offenbar irgendwann waren. Sagt dir das irgendwas?
Ja, natürlich. Aha. Du sagtest es in der Einleitung ja schon.
Ja.
Diese Portaltage, die werden immer wieder erwähnt. Das sind Tage, an denen, ich sag mal, die kosmischen Energien einen bestimmten Level erreichen oder sich verändern. Die sind für uns jetzt eigentlich nicht relevant. Die Energien, mit denen wir arbeiten, das sind wirklich physikalische Energien oder die wir messen. Aber diese Portaltage kennen wir natürlich auch. Wir sind inzwischen auch davon überzeugt, dass diese kosmischen Energien oder auch Erdenergien, es gibt auch verschiedene Arten von Erdenergien, dass die mit eine Rolle spielen bei den Portalen, bei der Öffnung von Portalen, dass viele Portalorte eben auch nur temporär aktiv sind. Und da können auch diese Energien der Portaltage natürlich eine Rolle hineinspielen. Wir arbeiten auch nicht nur mit technischen Mitteln, sondern natürlich auch mit Pendel und Route. Man muss das alles in einer Gesamtheit sehen, das ist ganz klar. Auch wenn es dann aus dem wissenschaftlichen Bereich etwas herauswandert, aber es gibt sie ja doch, diese Energien, genauso wie die Erdenergien. Und man muss die auch mit berücksichtigen. Aber sie sind jetzt für uns nicht so relevant, dass wir ausgerechnet an den Tagen irgendwo hinfahren. Auch wenn wir schon festgestellt haben, die Energien, die wir messen, die sind nicht immer gleich stark. Also da gibt es schon Unterschiede. Insofern spielen die Portaltage vielleicht auch da mit hinein.
Also diese Portaltage, da geht es eher um Zeiten, in denen ja die Ereignisdichte sich erhöht und irgendwie Transformationsprozesse passieren können, jetzt spirituell, mythologisch,
genau.
Esoterisch genau. Betrachtet. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, also mit was ihr euch ja hauptsächlich beschäftigt, sind ja tatsächliche Portale, mit denen man an andere Orte, an andere Zeiten oder vielleicht sogar in andere Realitätsebenen gelangen kann. Ne?
Ganz, ganz genau. Ja.
Also prinzipiell eigentlich zwei völlig verschiedene Sachen. Okay.
Also ja, die man nicht so strikt trennen kann. Denn diese spirituellen Energien spielen natürlich auch eine Rolle.
Inwiefern?
Sag ich ja gerade. Es ist ein Zusammenspiel. Es ist ein Zusammenspiel, so vermuten wir, ein Zusammenspiel zwischen physischen Energien, physikalischen Energien und eben dieser spirituellen Energie. Wir haben inzwischen auch festgestellt, deshalb wendeln wir seit einem Jahr auch Bovis-Einheiten, die Lebensenergie, die ja auch nicht physikalisch messbar ist, aber sie ist da und die geht mitunter in enorme, wirklich gigantische Höhen an den Orten. Und sie lässt sich verändern. Und das hat uns auch etwas überrascht, als wir das letztes Jahr festgestellt haben, dass wir die Bovis-Einheiten eines Ortes erhöhen können durch Frequenzen, zum Beispiel indem wir bestimmte Töne oder Tonfolgen abspielen, da verändert sich schon etwas.
Erinnert natürlich jetzt dann an das, was teilweise in Erdstellen passiert. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem heute.
Ja, genau, natürlich. Auch damit haben wir uns schon beschäftigt und kennen auch den Dr. Kusch persönlich. War schon dort gewesen auch und der trägt da auch einiges an Informationen dazu bei. Du denkst auch an die Geschichte, was damals Professor Neugebauer ausprobiert hat.
Ja, natürlich. Ja,
ja genau.
Angeblich, es war ja niemand dabei. Aber Ja, also niemand, den ich jetzt kenne, war dabei. Und sein Freund ist ja schon verstorben und der Instrumentenbauer, der dieses Doppelhang gemacht hat, ist schon verstorben. Also es ist irgendwie...
Ja.
Also und du würdest gerne durch so ein Portal gehen. Finde ich mutig, weil ich meine, da gibt es zum Beispiel diesen Fall im Bajuheuerwald, der ist auch in diesem anderen Buch von Herrn Ertelt und Herrn Stevens, oder? Das ist der zweite Autor. Ich glaube, das hieß auch Portale. Da hatten wir irgendwie zuerst ein Missverständnis, das war recht lustig. Ja. Ich habe das dann schon eigentlich praktisch ganz gelesen gehabt und dann irgendwann dachte ich mir, eigentlich über Werners Arbeit erfahre ich da in dem Buch gar nichts. Es ist zwar irgendwie recht spannend gewesen, viele interessante Anekdoten, aber und dann sind wir drauf gekommen, naja, das ist mir das falsche Buch geschickt. Und jetzt habe ich das Aktuelle, über das wir heute eben hauptsächlich sprechen, wo auch deine Arbeit in der aktuellsten Form beschrieben ist, Portale, das habe ich auch verlinkt auf Amazon. Wie gesagt, wenn es jemand bestellen will, bitte über diesen Link. Oder man kann auch was anderes über diesen Link bestellen. Auch ein sehr schönes Buch mit vielen Abbildungen und so weiter. Und wie gesagt, wir haben ja auch eine Bilderseite, auf die wir dann eingehen werden. Und genau, ich finde das sehr, sehr mutig, einfach durch so ein Portal zu gehen, weil ja immer wieder Menschen verschwinden. Auf das werden wir vielleicht heute auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Dieses sogenannte 4-11-Phänomen. Und zum Beispiel im Heuer Bajuwald, wo jetzt zum Beispiel auch Bernhard Reich einmal war und wo es immer wieder, da gibt es auch eine eigene Trau deinen Augen nicht Ausgabe übrigens, wo Bernhard Reich über das berichtet. Dort ist zum Beispiel einmal ein Schäfer mit 200 Schafen verschwunden. Und nie wieder zurückgekommen. Ja. Ja. Also man muss, ich weiß nicht, also manche dieser Portale sind vielleicht One-Way-Streets.
Ja, die möchten wir natürlich nicht unbedingt durchschreiten.
Ja, aber woher willst du das vorher wissen?
Ja, es ist wirklich eine Gratwanderung.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss auch dazu sagen, wir sind auch in der Hinsicht sehr, sehr vorsichtig. Das muss man also sein. Man darf also bei so einer Sache, auch wenn viele Leute sagen, ah, das gibt's doch nicht und Portale, das ist eher so ein Grenzbereich. Nein, man muss also wirklich vorsichtig sein. Und das haben wir erlebt bei einer Geschichte, ist in der Bilderserie ganz am Ende erst die Bilder von Burg Huska oder Schloss Huska in Tschechien bei Prag. Und da haben wir also eine Sache erlebt vor 2 Jahren. Da haben wir, nun, das sind wir abgehauen, muss man sagen. Man hat uns wirklich sehr weit herangelassen und wie auch immer das zustande kam. Und als wir festgestellt haben, da verändert sich jetzt etwas, dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir wohl besser, weil wir nicht wissen, was dann passiert wäre.
Sollen wir mit dem gleich weitermachen? Also da gab es einige Fragen dazu. Auf der Bilderseite ist das Bild 9 und Bild 10, oder?
Genau. Ja. Das haben wir die Leute neugierig gemacht. Hast recht.
Bleiben wir vielleicht gleich bei Huska. Das ist also eine Burg, glaube ich, aus dem 9. Jahrhundert über einem Riss im Fels, der unendlich weit in die Tiefe führen soll, erbaut.
Ganz genau. Da gibt es also ein riesengroßes Loch oder ein Riss im Fels. Das ist seit dem frühen Mittelalter oder noch weiter zurück mündlich überliefert und belegt. Die Menschen haben sich davor gefürchtet. Die hatten Angst, alleine oder in der Nacht in diesen Wald zu gehen, weil sie sagten, da kommen fliegende Monster aus diesem Loch und die fangen Leute, die töten Menschen, die töten Tiere. Man hat auch tote Vögel gefunden. Und wobei meine Überzeugung ist, zum einen schon mal, dass die Menschen nicht schon immer Angst davor hatten. Denn wir haben hinter der Burg am Berghang haben wir Reste von Besiedlungsspuren, von Gebäuden vielleicht gefunden, Bearbeitungen im Fels, die wesentlich älter sind als die Burg und die vermutlich sogar wesentlich älter sind als das Mittelalter. Das heißt, da oben hatten sich auch schon in früheren Zeiten Menschen angesiedelt oder hatten dort ja, entweder Heiligtümer, heilige Plätze oder auch vielleicht ganz profane Gebäude. Das können wir heute ja nicht mehr unterscheiden und feststellen. Aber es geht hier bei dem, ja, bei diesem Tor zur Hölle. Und dann geht es eigentlich um diesen Schacht, um diesen Spalt, über dem sich jetzt die Burg befindet. Aber kurz zur Vorgeschichte, warum die Burg überhaupt da ist. Dieser Spalt war also da, die Menschen hatten Angst und dann haben sie versucht, diesen Spalt mit Steinen zu befüllen. Und die wollten den zumachen, um ja, damit keine Gefahr mehr von ihm ausgeht und haben festgestellt, die können Steine hier hineinwerfen, so viel sie wollen. Der wird nicht voll. Der muss also unergründlich sein. Daraufhin haben sie ein Gebäude dann später oben drauf gebaut. Dann kam vorher noch eine andere interessante Geschichte. Dann kam irgendein Fürst, ein Herrscher auf die Idee, wir lassen da Leute herunter, die sollen noch mal schauen, was sie da sehen. Nun hatten die mit Sicherheit auch Angst, also haben sie ein verlockendes Angebot gemacht, nämlich Sträflingen. Die haben gesagt, wenn wir euch hier runterlassen und ihr erzählt uns dann, was ihr gesehen habt, seid ihr frei. Also die Freiheit versprochen. Das ist etwas, das zieht natürlich. Und es haben wohl der Überlieferung nach auch einige ausprobiert, sind auf dieses Angebot eingegangen. Aber die fingen unten, entweder sie fingen, als man sie hinunterließ, an zu schreien, fürchterlich. Man musste sie wieder hochholen. Sie waren entweder schwer gealtert, sie kamen zurück und hatten weiße Haare. Von manchen wird berichtet, sie wurden wahnsinnig und sind dann auch recht bald gestorben. Also ist man von diesem Weg auch abgekommen und hat gesagt, das kann nur ein Tor zur Hölle sein. Daher auch der Name. Und dann hat man diese Burg oder das Schloss Huska gebaut und hat das Loch verschlossen, indem man genau dort die Burgkapelle draufgebaut hat. Und das wollten wir dann mal mit unseren Methoden prüfen, ob man in der Burgkapelle vielleicht noch etwas feststellen kann. Energien, auch Temperaturunterschiede, denn wenn nur der Boden der Kapelle eben von dem Loch trennt, könnte ja sein, dass es dort kälter ist oder auch wärmer. Da sind wir also nach Huska gefahren mit unserem Team und dort sind wir als Touristen erstmal angekommen. Wir hatten zwar unsere Tasche mit dem Notebook dabei, unsere Antenne, Foto, Kamera, Rucksack, alles und stellten fest, da ist eine Menge los.
Genau,
das war Sommer.
Es wimmelte voll. Ich möchte noch kurz einwerfen. Wilber schreibt, Klüfte im Kalkgestein sind geologisch gesehen nichts Besonderes und können mehrere hundert Meter tief sein. Also ich nehme an, das war so ein Riss im Kalkgestein. Ne?
Geologische Sache. Und dem könnte man auch einfach zustimmen, könnte man sagen, ja, das ist so. Das ist auch eine ganz einfache geologische Erklärung, wenn eben nicht diese Geschichten da herum wären.
Ne? Genau, und als ihr ankamt, du kommst ja jetzt gleich dazu, da startet ja gleich die erste Geschichte, der Sohn Luzifer begrüßt euch.
Genau, richtig. Wir sind da mit den Touristen in den Hof und dachten, oh meine Güte, hier können wir überhaupt nichts machen, hier wimmelt es vor Touristen, das geht ja gar nicht. Und im Hof kam einer auf uns zu, erstmal auf den ersten von uns, der auf Jochen, der hineingegangen war, begrüßte ihn überschwänglich, schüttelte dem die Hand, ja, hallo, hello my friend, das sagte er, sprach kein Deutsch, er sprach ein bisschen Englisch, er sprach Tschechisch, hello my friend, und erklärte, dass er der Sohn Luzifers sei und dann ist er weggelaufen wieder. Währenddessen kamen wir in den Hof, dann winkte Jochen schon und sagte, ey, komm bei, da will einer was von uns. Keiner von uns hatte den je gesehen, dann kam er wieder mit einem Schlüssel. Der war mindestens 30 Zentimeter lang. Kam er an mit dem Schlüssel, begrüßte mich genauso als my friend und nahm uns mit. Das war der Schlüssel zum Hoftor. Wir sind mit ihm hineingegangen. Wir haben nicht mal Eintritt bezahlen müssen. Er ist einfach mit uns an der Kasse vorbeigegangen, hat uns darin und hat uns erstmal die Touristenräume gezeigt. Also da ist so ein Keller, da geht's runter, da ist alles Mögliche, schmiedeeiserner Stuhl für den Teufel und Kronleuchter und solche Dinge. Das war natürlich nicht das, was wir sehen wollten, weil wir sofort erkannt haben, das ist jetzt ein Touristenbereich. Als wir aber da rauskamen, war der verschwunden, der Mann, der uns hier hineingelassen hat. Wir waren allein im Hof, auch keine Touristen. Da sagten wir, gut, nun können wir aber auch mal die Kapelle erkunden. Das war ja das, was wir wollten. Also sind wir in die Kapelle gegangen, haben unsere Messungen gemacht, haben festgestellt, das ist zwar kein großes energetisches Feld, kein messbares, aber da verlaufen Impulse. Also da gehen Impulse von einer Richtung durch die andere, durch die Längsachse der Kapelle. Wir haben auch...
Was für Impulse?
Das sind Impulse im elektromagnetischen Bereich, und zwar im VLF-Bereich. VLF messen wir im Bereich von etwa 9 bis 24 Kilohertz. Also das ist ein sehr niederfrequenter Bereich. Das sind sehr lange Wellen. Und
also very low frequency heißt das
Wort. Ja, richtig, very low. Und dieser Bereich wird eigentlich im Funkverkehr nur genutzt von den U-Boot-Sendern, von den Stationen, die Funkverkehr mit den U-Booten aufrechterhalten, weil diese langen Wellen auch durch das Wasser gehen. Das ist der Grund. Und wir haben irgendwann mal, ja eben 2010, als wir anfingen mit diesem ganzen Projekt, haben wir festgestellt, da gibt es aber auch Impulse. Später haben wir festgestellt, komplette Felder, die nicht ihren Ursprung in irgendwelchen Funkwellen haben. Und das ist ja für uns das Interessante, weil die sich mit bestimmten Anomalien decken. Das haben wir zum ersten Mal festgestellt in der Bretagne bei den Steinreihen, dass hier Parallelen bestehen. Und die waren eben auch in der Kapelle dann. Gut, das ist für uns nicht ungewöhnlich. Die können auch ihren Ursprung natürlich in solchen geologischen Anomalien haben, wie so ein Riesenschacht, wie so eine Riesenspalte zum Beispiel. Wir haben auch am Fußboden Messungen vorgenommen. Wir haben mal mit einem Thermometer so eine Sonde sind wir drüber gegangen, haben nur geringe Unterschiede festgestellt, wobei man aber schon sieht, dass in der Mitte der Kapelle die Fußbodenfliesen anders gefärbt sind. Also da muss auch öfter mal Feuchtigkeit auftreten. Das heißt, das spricht schon dafür, dass die Kapelle direkt über diesem Loch gebaut ist.
Rimski stellt die Frage und da schließe ich mich an. Werner, wie hast du dich gefühlt in der Kapelle? Oder was hast du gefühlt?
In der Kapelle haben wir uns eigentlich noch recht neutral gefühlt. Die Frage ist berechtigt, denn wir haben oft an diesen Orten, an denen die starken Felder bestehen, da haben wir oft ein ungutes Gefühl. Also Sonja, die bekommt dann, ja, ihr wird übel, eher Übelkeit. Bei mir ist es eher eine Art Schwindel. Das können auch mal Kopfschmerzen sein. Hatten wir auch schon beide, dass wir von so einem Ort weggegangen sind und tierische Kopfschmerzen hatten, die dann aber eine halbe Stunde später, als wir weg waren, wieder verschwunden sind. Also da haben wir unterschiedliche Dinge. Aber in der Kapelle war das alles noch recht neutral. Wir sind dann rausgegangen in den Hof, waren immer noch alleine. Und ich hatte in der Zwischenzeit, oder hatten wir eine Tür entdeckt. Wir wussten nicht, wohin die geht. Ich hatte festgestellt, die ist offen. Und da hat mich halt die Neugier gepackt und ich bin durch diese Tür gegangen, befand mich dann in einem Raum, von dem aus führten zwei Treppen, die sicherlich nicht für Touristen gedacht waren, nach unten, denn diese beiden Treppen, die waren erstens uralt, zweitens fast lebensgefährlich. Also die Stufen waren so ausgetreten und von dem ausgetretenen Staub bedeckt, es war kein Geländer da. Die Schächte waren oben von einem, da war ein Geländer, das stand aber nur da, das war nur hingestellt. Man musste da sehr vorsichtig sein. Und ich habe nur festgestellt, okay, die gehen in dunkle Räume hier unten, aber man kann nicht sehen, wir waren auf so etwas nicht vorbereitet. Die Lampe lag im Auto, weil wir wollten ja da nicht gleich mit einer Lampe ankommen, wenn da alles voller Touristen war. Ich bin dann raus und wir sind zu zweit nochmal hier runtergegangen. Mit ein wenig Licht haben wir dann geschaut, was sind das für Räume, und Fotos gemacht, eine Menge. Im Buch sind auch welche abgebildet davon. Und jetzt kommen wir genau zu diesen Fotos. Dieses Foto Nummer 9, das ist ein Blick von der Treppe nach unten in einen dieser Räume.
Also wenn man jetzt auf die Startseite geht, dort findet man, oder wenn man jetzt das aus dem Archiv hört, einfach auf den Sendungseintrag im Archiv gehen und dort findet man dann unter dem Ankündertext gleich den ersten Link Bilder zur Sendung. Und von diesen Bildern werden wir in weiterer Folge sprechen.
Ja, und da haben wir genau das Bild Nummer 9. Da schauen wir wie in so eine Höhle, aber das war ein Raum. Und das Merkwürdige auf diesem Bild ist, was wir erst später festgestellt haben, unten dieser Schimmer, der wie so ein Nebel aussieht oder auch wie ein Finger, der vor die Linse gehalten wird. Da könnte man ja denken, Finger vor der Linse gehabt. Aber die Fotos sind mit der Kamera gemacht, nicht mit dem Handy. Und da haben wir erst festgestellt, dass dieser Nebel oder dieser Schimmer, der ist von Bild zu Bild mehr geworden. Auf den ersten Bildern sieht man hier nämlich noch die Treppe. Und dann kam immer mehr, verschwamm das immer mehr von unten. Und ich sah, oder wir sahen beide von oben Lichter. Von oben nach unten fliegen, wie Orbs. Und Benita meinte, Mensch, schau doch mal, fotografier doch mal diese Orbs, versuch das mal. Ich versuchte es auch. Wir sahen die tatsächlich und auf dem Foto waren sie jeweils nicht zu sehen. Aus dem Grund habe ich auch nach jedem Foto eben aufs Display geschaut, die Kamera runtergenommen, abgeguckt, hast du jetzt Orbs drauf? Und dann kam eben das letzte Foto, Foto Nummer 10. Das ist genau das gleiche wie Foto Nummer 9, nur war die Realität jetzt verändert. Hier war kein dunkles Loch mehr, was in den Keller oder in diesen Raum führte, ein Felsenraum eventuell, mit rohen, relativ rohen Wänden. Es war also nichts Gemauertes, sondern hier war wie eine Wand davor, da waren schwarze Punkte drauf. Wir dachten erst, das sind eine Art Fenster, die man hier sieht. Und daraufhin meinte Benita schon, ich glaube, wir gehen jetzt besser, denn wir hatten tatsächlich eine veränderte Realität auf dem Foto.
Wobei jetzt, also wir sprechen jetzt von Bild 9 und 10 auf der Bilderseite, 9 und 10. Also ganz runter scrollen.
Ja. Genau.
Ich finde, zu sagen, es war nicht mehr die Realität zu sehen, ist übertrieben. Ich meine, auf Bild 9, da sieht man auf jeden Fall die Treppe bereits. War das auch schon in diesem Zustand, wo, also es sieht aus, als wäre da irgendwie Nebel, bodennaher
ja,
Nebel.
Genau.
Okay.
Ja.
Der ist vielleicht einfach ein bisschen stärker geworden bei Bild 10. Ich meine, interessant sind diese schwarzen Flecken, die verstehe ich auch nicht.
Ganz genau. Das Interessanteste an Bild 10 ist nämlich, dass dieser schwarze Tunnel, dieser Einblick in diesen Felsenraum, dass der plötzlich wie verschlossen ist und nur noch aus ein paar schwarzen Flecken besteht.
Naja, es ist einfach der Nebel stärker geworden. Deshalb schaut es so aus, als wäre es verschlossen. Würde ich, behaupte ich jetzt, ich war ja nicht dabei.
Ja.
Ja, also so würde ich das interpretieren, ja. Aber die schwarzen Flecken, die sind komisch. Sah man die auch in der Realität? Also in der,
Nein, in der Realität haben wir das gesehen, was wir auf Bild 9 sehen.
Die ganze Zeit?
Okay. Ja, die ganze Zeit. Auch als wir dann dieses Foto 10 auf dem Display hatten und schauten wieder nach unten in diesen Felsenraum, sahen wir wieder das, was man auf Bild 9 sieht.
Wie seid ihr dann rausgegangen und dann habt ihr noch einmal reingeschaut und dann?
Nee, dann sind wir erst gegangen. Wir waren ja auf der Treppe.
Okay,
wir
okay,
ja,
okay.
Ja, wir standen ja auf der Treppe.
In Fotos, die ihr danach gemacht habt, war dann wieder diese sah das wieder also genauso aus wie auf Bild 9. Okay. Aber in der Realität sah es immer gleich aus. Also da war
in der Realität sah es immer gleich aus.
Genau. Also da war ein bisschen dieser Nebel am Boden anscheinend, der natürlich auch interessant ist, wo man sich jetzt die Frage stellen kann, woher der kommt und ja, okay.
Ja.
Okay.
Ja. Hier sind wir, wie gesagt, hier haben wir dann diese Räume verlassen. Inzwischen war auch draußen im Hof, Sonja war ein bisschen umhergegangen. Wir waren, wie gesagt, nur zu zweit da drin. Und sie sagte dann, Mann, also jetzt müssen wir langsam raus. Hier ist eine Stelle, da wird mir also ganz komisch. Und die befand sich etwa über diesen Räumen, das kann man sagen. Das heißt, sie befand sich da oben drüber und sagt, also hier will ich nicht länger stehen. Der Rest vom Hof war eigentlich eher neutral. Und ja, und dann kam eben die nächste Überraschung. Wir wollten dann gehen. In der Zwischenzeit war immer mal ein Guide aufgetaucht mit einer Gruppe Touristen, hat uns aber völlig ignoriert. Der hat denen nur diese Touristenräume gezeigt, ist dann wieder weitergegangen. Hat auch oft Tschechisch zu denen gesprochen, also an uns hat er sich überhaupt nicht gestört. Und als wir dann raus wollten, haben wir festgestellt, der Hof war abgeschlossen. Das heißt, dieser Sohn Luzifers, wie er sich vorgestellt hat, er hat hinter uns wieder zugeschlossen. Sodass wir völlig ungestört waren und konnten hier 2 Stunden...
Aber da waren dazwischen doch auch andere Guides drinnen, also muss es ja offen gewesen sein.
Nee, die kamen, das haben wir dann festgestellt, die haben jeweils aufgeschlossen, sind mit ihrer Gruppe in den Hof und sind vom Hof aus dann, soweit ich das gesehen habe, in das Gebäude, in das Schlossgebäude und haben da ihre Führung fortgesetzt. Die haben alle hinter sich wieder das Tor zugemacht, damit kein Unbefugter in den Hof kann.
Ja, aber dann ist deshalb wahrscheinlich das Tor verschlossen gewesen, weil da halt andere
genau, Führung... Ganz genau, ja, richtig, aber ganz genau.
Ja.
Es ist grundsätzlich wohl verschlossen. Wir wussten das nur nicht. Wir haben uns dann gewundert, als wir raus wollten.
Ja. Ja, okay. Also es ist seltsam auch dieser, aber gut, das war halt vielleicht irgend so ein gibt's ja diese, ein Touristenfang. Ich meine, ja, Moin schreibt sehr hartnäckig, der wollte Opfer, also vielleicht wollte er euch auch in diesen Gang hineinlocken, aber er hat euch ja gar nicht dorthin geführt. Er hat euch ja, wie du gesagt hast, zu irgendeinem touristischen Ort geführt, wo der Gebetsstuhl des Teufels zu sehen war oder so ähnlich.
Ja, genau.
Also,
ja, und dann ist er verschwunden und hat uns selbst überlassen. Aber genau diese Idee, die er da schreibt, wir kamen eigentlich nicht drauf, aber die wurde uns gegenüber dann auch schon mal geäußert. Dann gesagt, habt ihr mal überlegt, was der überhaupt von euch wollte? Wollte er, dass ihr hier runtergeht? Warum war die Tür nicht verschlossen? Warum hat er euch das überhaupt alles ermöglicht? Er wusste überhaupt nicht, wer ihr seid.
Ja, gut, ich meine, in so einem touristischen Orten gibt es schräge Typen. Also man kann da trefflich spekulieren, es kann auch alles völlig harmlos gewesen sein. Wilber schreibt, ganz ehrlich, ich hätte die Bilder einfach gelöscht und nicht weiter drüber nachgedacht oder wäre einfach mal reingegangen in den Gang. Was soll denn da passieren? Hm? Ja, warum seid ihr nicht reingegangen?
Also wenn wir eine stärkere Lampe dabei gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich schon drin gewesen, bevor wir das Foto gemacht haben.
Ah, dann wäre es in die Falle gegangen und nie mehr.
Vielleicht war es besser so, dass die Lampe im Auto lag. Vielleicht sollte alles so sein. Keine Ahnung. Also so leichtsinnig wären wir dann wohl schon gewesen, dass wir mit einem Licht einfach mal in die Räume hineingegangen wären. So hatten wir einfach Angst, dass wir auf diese verwinkelten, weggebrochenen, da waren die Stufen so rausgebrochen, dass wir einfach uns da die Haxen brechen, wenn wir da weitergehen und sehen nichts.
Ja, okay, das war sicher vernünftig, ja.
Ja.
Da nicht
das war der Grund. Ja, genau, das war also der Grund, weshalb wir dann nicht weiter hineingegangen sind.
Ja, sehr zum Chagrin vom Sohn Luzifers, denn er hat schon auf Opfer gewartet. Na, aber
ja, wobei er war sehr nett. Also das war ein netter Kerl. Wir hatten nicht das Gefühl, dass er uns da irgendwie linken will. Deshalb. Vielleicht hat er Langeweile gehabt. Ja. Und hat gedacht, Mensch, ich zeig denen mal ein bisschen was.
Ja. War lustig, dass er aber dann nicht irgendwie Backschisch wollte.
Nein, wir haben ihn dann, erstmal war er verschwunden. Und bevor wir weg sind, bevor wir dann endgültig aus dem Schloss sind, haben wir ihn nochmal gefunden. Sind wir ihm nochmal begegnet. Weil wir haben Ausschau gehalten und haben gesagt, dem sollten wir ja jetzt wenigstens was in die Hand drücken. Ne? Und dann haben wir ihn gesehen, dann sind wir nochmal zu ihm gegangen, wollten ihm etwas geben. Das hat er strikt abgelehnt. Er wollte nichts.
Und
er ist ja fast böse geworden.
Aha. Ah, ja. Interessant. Okay, das ist wirklich interessant.
Ja, er wollte nichts.
Ja.
Er hat dazu nur gesagt, it's my job.
It's my job.
Was auch immer er damit meinte, er war keiner der Geiz.
Aber die Geiz kannten ihn. Ich meine, er ist dort einfach so rumgelaufen. Es ist ja schräg.
Die kannten ihn wohl. Ja,
ja.
Genau.
Ja. Ja, ich glaube, das war einfach der schräge Typ von Hauska, zum Schloss Hauska, der Hofnarr, die Reinkarnation des Hofnarrs, was sag ich?
So,
Mühlenbrötchen schreibt, ja, Leute ranschaffen, ja. Aber interessant, dass er euch da, also, auch keinen Eintritt verlangt. Also, normalerweise muss man da Eintritt zahlen, wenn man ihn
sieht. Ja, natürlich, ja.
Und er musste da gar nichts und er wollte auch kein Trinkgeld, gar nichts.
Der wollte kein Trinkgeld, der wollte keinen Eintritt. Und wir mussten dann, als wir nach draußen wollten, mussten wir ja wieder an dem Zimmer vorbei, wo man normalerweise Eintritt zahlt. Und da haben wir geklopft, damit die uns rauslässt, die Frau. Und die war auch erstmal überrascht und fragte, was wir hier wollen. Und als wir sagten, ja, unser Freund, er hat uns ja als Freunde bezeichnet, sagen wir, unser Freund ist im Hof draußen und wir waren jetzt noch hier. Und da sagte sie, ja, und schloss die Tür auf. Also die kannte den wohl auch.
Man zahlt mit seiner Seele, schreibt Mohnbrötchen, vielleicht. Ja, es ist ja seltsam so. Also ich verstehe schon, dass man da ein bisschen ins Grübeln kommt. Und was halt auch interessant war, ist dieser Nebel, dieser auftauchte. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich tausende Gründe, warum es in irgendwelchen unterirdischen Gängen oder in irgendwelchen Gemäuern Nebel auftaucht. Keine Ahnung.
Natürlich.
Habe mich da echt noch nie so richtig damit beschäftigt. Mhm. Auf der anderen Seite wird dann natürlich auch in Mythologien immer wieder kommt dieser Nebel vor. Ne? Also genau. Jetzt mal ganz abgesehen vom B-Movie The Fog, glaube ich, heißt es. Ne? Großartige B-Movie, kennst du das? Wo dieser Nebel auftaucht.
Ja, schon gehört. Ja.
Und dann alle.
Ja, der grüne Nebel, bevor Menschen verschwinden.
Der grüne Nebel.
Wird auch immer wieder berichtet.
Aber dieser Nebel hatte keine besondere Farbe, oder?
Nein, der war eher so wie auf dem Foto. Dadurch, dass ich eine ganze Fotoserie gemacht habe, kann man auf der Serie dann auch gut erkennen, wie der immer mehr wurde. Also es gibt ein Bild, da steht Benita noch in dieser Öffnung auf der Treppe und dann sieht man die Treppenstufen noch, aber man sieht schon, dass ihre Füße so langsam verschwinden.
Genau, da gibt's auch noch
nicht so dicht wie hier.
Da gibt's auch eine Abbildung im Buch davon, oder?
Ja, genau, richtig. Da gibt's eine Abbildung im Buch. Im Buch müsste auch eine Abbildung sein, wo die Treppe noch ganz klar und deutlich erkennbar ist.
Genau, da steht, der Nebel scheint, also Abbildung 74 auf Seite 210, der Nebel scheint über den Treppenstufen zu liegen. Das Foto weist keine Unschärfe und keine Reflexion auf. Genau, und da sieht man von deiner Begleiterin, also man sieht eindeutig, dass die da so halb schon im Nebel steht, ja?
Ja, genau.
The Fog von John Carpenter, genau, richtig, ja, Carpenter.
The Fog.
Ja, also schräge Sache. Und die Burg Hauska,
ja, das war absolut.
Wir wissen jetzt beinahe nicht, wie man das jetzt wirklich ausspricht, Hoska geschrieben, glaube ich.
Ja, aber mit OU, ja.
Wir sind des Tschechischen eben nicht wirklich mächtig.
Nein.
Eine Burg, die über einem Spalt errichtet wurde, der quasi in die Hölle führt. Ich meine, es gibt natürlich, es kann natürlich auch sein, dass man sich das ausgedacht hat, oder? Dass das eine Gruselgeschichte ist, die man den Leuten erzählt hat, damit halt alle irgendwie Ehrfurcht vor dieser Burg haben, vielleicht. Ich weiß es nicht. Glaubst du, dass dieser Gang dann zu diesem Spalt führt?
Also der Spalt soll ja laut offizieller Darstellung, soll der Spalt verschlossen sein, indem man die Kapelle drauf gebaut hat. Aber was mich wunderte, es gibt ein Video.
Wie jetzt die Kapelle und dann die Burg dann noch einmal drüber? Oder?
Ja, die Kapelle ist so, die Burg, die bildet ein Karree, die hat einen rechteckigen Innenhof. Und die eine Seite dieses Karrees, die besteht etwa, ich sag mal, zur Hälfte aus dieser Kapelle. Ja, aus dieser Kirche.
Okay.
Und also die offizielle Meinung ist, die steht da drauf. Und dann gibt es im Internet einen Bericht. Es gibt also ganz viele gruselige Berichte auch im Internet über diese Burg. Viele haben, den einen Schwachpunkt, dass die Leute, die da berichten, nie selbst dort waren. Und das machen wir halt. Wenn wir etwas erkunden, dann fahren wir hin. Und viele Leute, ja, da gibt's dann Berichte, die tauchen da wieder auf und da wieder. Einer erzählt oder schreibt vom anderen ab. Aber es gibt einen Bericht, da heißt es, in den, ich glaube, 1970er Jahren hätte es mal im Untergrund einen Knall gegeben, hätte einen Schlag getan. Und dann sei man nach unten gegangen und hätte festgestellt, dass die Platte, die den Spalt abdeckt, hochgeflogen sei. Und das ist doch ein Hinweis, dass die Kapelle nicht komplett auf dem Spalt steht. Das heißt, dass also da unten noch eine Öffnung sein könnte, dass man die vielleicht nicht komplett verschlossen hat, dass es einen Seiteneingang gibt oder wie auch immer. Und wir haben auch auf Fotos der linke Raum, das hier war der rechte der beiden. Und in dem linken Raum, das sieht man noch in dem Nebel unten, da war auch in dem Raum drin schon so ein bisschen Nebel und man sieht ein helles Rechteck, vielleicht die Platte, mit der der Spalt abgedeckt ist, also vielleicht waren wir wirklich bis auf ein paar Meter an diesem Spalt oder an der ursprünglichen Öffnung dran. Möglich ist das.
Okay, und die Gänge gehen dann noch tiefer runter. Also irgendwie, ich habe da jetzt kein Bild von dem Ganzen, muss ich sagen, im Kopf. Es ist aber
ja, diese Gänge, die enden eigentlich eher in Räumen. Man sieht ja, dass da.
Ja, aber die dieser Gang, wo ihr nicht runtergegangen seid, der mit dem Nebel, wo ist der? Wo führt der hin? Oder gut, wisst ihr
das nicht. Der führt in Räume, die offenbar aus dem Fels geschlagen sind. Aha, die nicht besonders groß war.
Anonym 17 schreibt, hey Tarek, Dr. Kusch hat in deiner Sendung über Hoska, wie auch immer, geredet. Tut mir leid, ich weiß nicht mehr, in welcher Sendung das gewesen sein soll. Sehr gut möglich. Ich weiß ja nicht, wie er es dort dann ausgesprochen hat, aber ja, interessant. Vielleicht weißt du noch, in welcher Sendung Anonym 17, dann kann man das ja nachhören. Würde mich auch interessieren.
Genau, das würde ich dann auch mal machen. Ja, da würde ich also auch gerne mal nachhören.
Ja.
Ich hab Kusch noch nie über Hoska reden hören.
Na, ich auch nicht. Anscheinend schon. Aber ich hab's vergessen.
Tja. Ja, sehr interessant. Würde ich auch gerne mir anhören dann.
Es gibt halt doch schon 6 oder 7 circa 3-stündige Sendungen mit Heinrich Kusch im Crop FM Archiv und ich kann mich dann nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß ja nicht, wie er es dann wieder ausgesprochen hat, aber vielleicht. Ja, Anonym 17, vielleicht weißt du ja, es gibt einen Gang, in dem die Tibeter waren, bis der Weg verschlossen. Aha. Ah, Moment. Vielleicht, ja, okay. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr, aber anscheinend hat Dr. Kusch irgendwann auch über die Burg Hoska scheint es auf Deutsch zu sein, gesprochen. Ja, cool. Interessant. Sehr interessant.
Wir werden immer nachgehen. Mhm. Auf jeden Fall.
Okay. Aber soweit die Erkenntnisse zu Hauska. Es gibt dort diesen Spalt und diesen Spalt, du glaubst also, dass ihr den gesehen habt, dass ihr da...
Wir haben etwas liegen sehen, quasi eine helle, rechteckige Platte. Es könnte die Abdeckung sein, die damals in den 70er Jahren mit einem Knall hochgeflogen ist, aber das ist eine reine Vermutung. Das wird uns auch keiner bestätigen, denn die offizielle Darstellung lautet ja, der Spalt ist komplett verschlossen.
Ja.
Woher die Story aus den 70er Jahren kommt, können wir auch nicht nachvollziehen. Wie gesagt, die ist aus einem YouTube-Bericht.
Aber du hast ja auch gesagt, dass ihr da irgendwo in einem Raum wart, wo du glaubst, dass dieser Spalt sein könnte. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden vorher?
Richtig. Das ist auf jeden Fall an einer Stelle, wo es diesen Ausgang geben könnte noch. Ja. Also räumlich passt es. Wir waren da jetzt nicht ganz woanders, weit weg. Ja.
Also anscheinend war das in der ersten, übrigens über Hauska hat er in der ersten oder zweiten Sendung zur geheimen Unterwelt gesprochen, schreibt Anonym 17. Und ich weiß jetzt nicht, meint er da jetzt, vielleicht kannst du einfach das Datum schreiben, lieber Anonym 17, meinst du nämlich die Sendungen zum letzten Buch Geheime Unterwelt oder generell Sendungen mit Dr. Kusch zur Unterwelt? Ich weiß es nicht. Unaufmerksame Schüler, mehrere Rufzeichen schreibt. Ja, ich hab das jetzt ehrlich gesagt nimmer mehr am Radar gehabt, sage ich ganz ehrlich. Aber da gibt es, glaube ich, sehr vieles, das ich inzwischen vergessen habe. Und wenn man die Sendung natürlich gerade gehört hat, hat man natürlich einen großen Vorteil. Ja. Aber vielleicht kannst du das noch schreiben. Ein bisschen genauer, in welcher das war. Nee, in den ersten zwei Sendungen. In den ersten zwei Sendungen, was heißt das? Dann ist das über 10 Jahre her, dann ist klar, dass ich mich nicht mehr erinnere. Also überhaupt in den ersten Sendungen, die so 2017 war. Oder wie? Gut. Möglich. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen genauer schreiben. Die allerersten. Okay. Also wirklich, die hießen ja damals noch, glaube ich, Tore zur Unterwelt. Tore zur Unterwelt hieß es dann. Tore zur Unterwelt und versiegelte Unterwelt. Also ich nehme an, in einem dieser beiden Sendungen. Okay, und jetzt schreibt Anonym 17 wieder, ja, geheime Unterwelt, es gibt im Buch einen Artikel. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Okay. Ich kann mich an das echt nicht erinnern, aber gut möglich, sehr gut möglich. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen präziser schreiben. Wo jetzt? Also, aber anscheinend doch in geheime Unterwelt. Okay.
Gut, da können wir nachschauen.
Ja. Okay. Jens schreibt jetzt wieder von Tore zur Unterwelt. Man ist sich nicht einig. Aber in irgendeiner der Sendungen. Vielleicht könnt ihr einfach klar hinschreiben, wie die Sendung heißt und wie der Titel war, dann wissen wir es. Aber ja. Ja, natürlich ein Transkript der Sendung. Ja. Ich könnte noch sehr viele Jahre mit Programmieren auf dieser Seite verbringen. Im Moment mache ich da gerade Pause. Also, Burg Hauska, ein spannender Ort. El Escorial fällt mir da auch dazu ein. Beschreibst auch in deinem Buch, wo König Philipp Mitte des 16. Jahrhunderts, das ist ja eine interessante Zeitspanne, angeblich über einem Tor, also El Escorial ist auch eine Burg, die Philipp II. Angeblich über einem Tor zur Hölle errichtet haben soll. Also da vielleicht eine Parallele. Also
auch darauf habe ich einen Hinweis gefunden. Ja, El Escorial, das ist ja das Königsschloss in Spanien, ja, bei Madrid.
Mhm. Also gut, es scheint laut Anonym 17 in der dreiteiligen Serie zur geheimen Unterwelt, also in einer der letzten beiden Sendungen, also wahrscheinlich in der ersten oder der zweiten. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt auch schon dumpf, aber ja, ich hab's jetzt nicht mehr da. Wahrscheinlich aber in der ersten, weil die zweite habe ich mir, naja gut, das ist jetzt auch schon wieder so lang her. Okay. Jedenfalls, da kann man dann ja nachhören. Findet sich ja alles im Archiv. Genau, und diese Burg El Escorial, also eine ähnliche Geschichte, ne?
Ähnliche Geschichte. Aber da habe ich nicht so viele Informationen dazu gefunden. Nur, dass der Philipp das auch über einem solchen Tor gebaut haben soll.
Philipp der Zweite nämlich.
Mhm. Ja.
Also er trefft ja immer wieder auf seltsame Gestalten und ihr lasst euch auch leiten von sage ich mal, durchaus unorthodoxen Quellen, wie zum Beispiel Libor.
Lilor,
Entschuldigung.
Lilor. Oh ja.
Ich habe Libor aufgeschrieben, es tut mir leid, sorry. Ja.
Nee, alles.
Lilor.
Okay, Lilor. Ja, Lilor, der Außerirdische von den Umiten.
Umiten, okay.
Von dem Planeten Umo. Ja, das ist eine Geschichte, da befinden wir uns jetzt in den Pyrenäen. Und zwar in den französischen Pyrenäen, ganz in der Nähe von Rennes-le-Château. Rennes-le-Château sagt dem einen oder anderen bestimmt etwas. Das ist ja dieser kleine Ort, wo um 1900 der Pfarrer Berenger Sonnier plötzlich zu einem unermesslichen Reichtum gekommen ist und seit das dann in den 1960er Jahren, da wurde dann zum ersten Mal darüber geschrieben und es wurde ein bisschen aufgedeckt. Seitdem ist ein Pilgern die Schatzsucher nach Rennes-le-Château und in die Region und suchen da diesen sagenhaften Schatz, auf den der Sonnier gestoßen sein soll. Und das ist nun die eine Geschichte. Und nachdem wir zum ersten Mal dort waren, oder ich zum ersten Mal dort waren, da gab es unsere Gruppe, diese Forschungsgruppe, noch gar nicht, bin ich immer wieder hingefahren, so wie viele, die einmal in der Gegend sind, weil in der Gegend gibt es also sehr viele geschichtsträchtige Orte. Das ist die Region, in der die Katharer lebten, die ja in dem Feldzug dann von Frankreich vernichtet wurden. Das ist dieses Land Okzitanien, was früher selbstständig war und in diesem Feldzug eben von Frankreich vereinnahmt wurde. Und da gibt es einen kleinen Fluss, die Salz. Salz deshalb, weil der wirklich aus einer sehr salzhaltigen Quelle entspringt. Und dort an der Salzquelle, da lebte bis 2001 ein Mann, der Jean de Rigny, der sich dort niedergelassen hatte und ein altes Haus, offenbar eine oder vermutlich eine alte Templergründung, die hat er wieder instand gesetzt, sodass er mit seiner Familie und noch einer befreundeten Familie da drin leben konnte. Und das hatte auch einen bestimmten Grund. Er wurde wohl von einem geistigen Führer dorthin geschickt, weil es dort oben unterirdische Ruinen geben soll, einer atlantischen Kolonie. Das sind also dort auch wieder 1000 verschiedene Geschichten. Da könnte man noch 5 Sendungen drüber machen. Da gibt es auch ein Buch von uns, nämlich Riss in der Matrix. In dem gehen wir auf genau diese Geschichte ein. Und im Bild 3 übrigens aus der Fotoserie.
Also Bild 3,
da befinden wir uns genau dort in diesem Salztal. Und dort ist dieser Jean de Rigny immer wieder spazieren gegangen, gewandert hat dort auch irgendwie Brennholz hat er dort gemacht und dann verkauft. Aber dort in diesem Tal, da soll er nach seinen eigenen Angaben immer wieder diesem Lilor begegnet sein. Lilor hat sich zu erkennen gegeben als Kommandant einer außerirdischen UFO-Basis. Die dort von der Salzquelle bis zum Bügarasch rübergehen soll. Und ich glaube 13 Kilometer lang soll die sein, also die geht noch weiter. Unterirdisch. Die Salzquelle soll etwa die Mitte sein. Da soll auch ein Objekt liegen. Das wurde auch schon mehrfach gesucht. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Georadar dort hinfahren und werden auch versuchen, das Objekt nochmal zu orten. Und das Interessante daran ist, dass dieser Lilor dem Chong Dinge erzählt hat. wissenschaftliche Erklärungen gegeben hat. Und der Chang hat das alles notiert. Es ist ein Heft von, ich glaube, 68 Seiten. Und das haben wir dann nach vielen Jahren von der Familie auch zur Verfügung gestellt bekommen, konnten Scans machen und konnten es übersetzen lassen. Das ist handschriftlich, das musste also erstmal transkribiert werden, weil der, ja, auf Deutsch gesagt, eine Sauklaue hatte, die kein Mensch lesen kann. Und
also er stand in Verbindung mit der Familie von Jean de Rignier.
Ja, über den Udo Fitz, der dort nämlich in diesem Haus, wo die Familie lebte, hat er auch ein paar Jahre gewohnt, nachdem der Jean nicht mehr lebte. Da hat er ein Zimmer gehabt und ist der alten Frau da zur Hand gegangen, hat Gartenarbeiten gemacht, Rasen gemäht und durfte da leben. Ne? Hat sich da auch ein bisschen gekümmert um die Leute, die da noch übrig waren. Und da gab es dann auch eine Gesellschaft, die Freunde der Salz. Da lebte auch noch jemand dort in der Domain, der Yannick. Und ja, so kam es also, dass er da Zugang hatte und die Frau hat ihm auch viele Dinge aus dem Archiv von Chang zugänglich gemacht. Und inzwischen befindet sich auch einiges davon im Original bei mir. Und das Heft leider nicht. Das hat die alte Dame, das wollte sie wieder haben als Erinnerung. Aber wir haben die Scans. Und daraus geht hervor, dass dieser Lilor dem Erklärungen zu physikalischen und mathematischen Erkenntnissen und Vorgängen gegeben hat, die wir erstmal überhaupt nicht verstanden haben. Inzwischen hat ein Mathematiker festgestellt, das ist tatsächlich faktisch Wissen, was der ihm erklärt hat. Und mit dem konnte er selber nichts anfangen, also der Chang, denn dieses Wissen ist unserem weit voraus. Und da fragt man sich also, hat er sich den Lilor nur ausgedacht? Wenn er hier an Wissen notiert hat, was unserem voraus ist.
Ja gut, also kann man jetzt behaupten, aber da müsste man sich halt genauer anschauen, welches, was du jetzt meinst mit mathematischem Wissen, also, waren das irgendwelche Zahlentheorien oder was?
Ja, also es gibt inzwischen ein Buch, ein weiteres Buch darüber. Es hat über 300 Seiten, Neues aus UMO. Das hat dieser Mathematiker, der Klaus Pionczyk, der hat dieses Buch verfasst und hat das alles genau analysiert und erklärt, auch aus mathematischer Sicht. Nur mal ein Anhaltspunkt. Ich bin selbst kein Mathematiker, aber der Klaus hat mir erklärt und das alles auch in dem Buch niedergeschrieben. Er sagt, das, was der Lilo im Chang erklärt hat, damit könnte man die Schrödinger-Gleichung lösen. Das ist ein Ansatz. Er sagt, da bräuchten jetzt Mathematiker ein paar Jahre, dann hätten sie mit diesem Wissen einen Lösungsansatz für die Schrödinger-Gleichung.
Aber woher will er das wissen, wenn er selber noch nicht gelöst hat, dann damit?
Weil er sagt, es ist ein ganz neuer Ansatz. Wir müssen jetzt dran gehen.
Okay. Ja? Ja, gut.
Auf den Ansatz ist noch keiner gekommen.
Okay, interessant.
Ja. Und wie gesagt, es ist ein dickes Buch. Dazu könnte der Klaus mehr sagen, indem er das also alles auch verglichen hat mit diesen sogenannten Briefen vom Planeten UMO. Das ist wieder eine andere Geschichte. Wir sind in den 1960er Jahren aufgetaucht. Da haben also tatsächlich Wissenschaftler weltweit wohl oder in verschiedenen Ländern zumindest, die haben Briefe bekommen, deren Absender sich als Umiten bezeichnet haben und die haben denen immer wieder Hinweise gegeben, um unser Wissen voranzubringen. Gab auch zwei wissenschaftliche Symposien darüber, wo also Wissenschaftler sich damit beschäftigt haben und festgestellt haben, dass sie hier immer wieder Denkanstöße bekommen haben.
Interessant. Jacques Vallée soll gesagt haben, das sei ein Hoax, aber okay.
Ja, ich weiß.
Genau. Ja, gut. Rimsky schreibt ein Beispiel. Lilo sagt, wir sollen nicht mit Pi rechnen, also 3,14 15, sondern mit 22 Siebtel.
Ja, genau. Ja. Das ist sehr interessant. Okay. Er sagt, bei den ganzen Formeln, in denen Pi vorkommt, erwähnt er immer wieder, und Chang hat es auch immer wieder notiert mit Ausrufezeichen, dass er, Achtung, Pi 22 geteilt durch 7. Und ich habe das auch mal, weil die Mathematiker bestreiten es nämlich, die sagen, nein, nur das, was wir heute als Pi haben, und es wird immer wieder genauer berechnet, nur das ist das richtige Pi.
Ja.
Aber dieses 22 geteilt durch 7, das kommt genau dem ersten, das entspricht genau dem ersten Pi.
Was heißt denn mit ersten Pi? Was meinst du denn?
Wer hat's berechnet? War es Pythagoras oder irgendeiner? Hat das, und zwar der hat es.
Ich meine, da kommt 3,1428 raus, also das weicht genau beträchtlich von Pi ab. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine irrationale Zahl ist, 22 Siebtel, glaube ich jetzt nicht.
Nein,
also
nein.
Das bezweifle ich jetzt alles einmal sehr, aber okay. Ja, keine Ahnung. Das Maurer-Pi soll das auch genannt worden sein.
Genau, das Maurer-Pi, denn bis die Taschenrechner, sagen wir so, billig und erschwinglich waren und jeder Handwerker einen Taschenrechner in der Tasche hatte, haben die Handwerker, die Maurer, die Zimmerleute mit 22 geteilt durch 7 gerechnet.
Ja, warum haben sie sich nicht einfach die Bruchzahl gemerkt? Ich verstehe es nicht. Aber okay, ja gut, dass man dann okay mit dem Bruch dann weiterrechnet. Ja, okay.
Ja, ja.
Aber warum soll man mit 22 Siebtel rechnen? Weil die damals halt auch mit 22 Siebtel gerechnet haben, oder nicht? Und wenn man das jetzt, diese Bauwerke nachvollziehen möchte und man wirklich Pi verwendet, dann ist man quasi zu genau. Weil Pi ist Pi, also Pi ist sicher nicht 22 Siebtel.
Warum, das hat er nicht erklärt. Er hat nur immer wieder betont, dass die Formeln, die er genannt hat, dass die eben nur mit diesem Pi richtig sind. Nur mit diesem Pi das richtige Ergebnis bringen.
Was bringt nur das richtige Ergebnis? Entschuldigung.
Die Formeln, die Lilo dem Chang genannt hat.
Aha. Interessant. Ja? Lilo hat wohl eine leichte Rechenschwäche, schreibt Commander Kohl. Ja, keine Ahnung. Aber okay, wenn er mit Pi als 22 Siebtel rechnet, dann ist eh klar, dass es dann nur mit dem Pi richtig ist. Ja. Okay, gut, kann man jetzt nur so stehen lassen. Also halten wir halt fest, Lilo, außerirdisch, es wird alles immer außerirdisch genannt. Ich meine, weiß der Henker, was, also wenn diese Entität jetzt wirklich existiert und da irgendwie von jemandem gechandelt wurde, damit habe ich jetzt im Prinzip kein Problem, das passiert ja quasi ständig. Außerirdisch, ja, okay. Was heißt außerirdisch? Ich meine, klingt eher nach innerirdisch, oder weil er da irgendwo in den Pyrenäen, da in dieser Riesenbasis unter der Erde lebt. Mhm. Ja, gut, okay. Aber spannend, ja.
Ja, genau. Kommt aus Innererde oder aus einem Portal?
Ja.
Ja. Das ist ja die Frage. Wo kommen denn diese vermeintlich Außerirdischen wirklich her?
Genau. Das ist die große Frage.
Das ist die große Frage. Ich bin bei den Recherchen auf ein Dokument gestoßen aus dem Jahr, ich glaube 1947 war das.
Interessantes Jahr.
Ja, genau, das ist ein interessantes Jahr, denn das war das Jahr.
Der Transistor wurde entdeckt, dann der Begriff fliegende Untertasse wurde geprägt.
Richtig.
Ken Ranald und Roswell ist passiert.
Roswell, ganz genau.
Und ganz viele Dinge.
Genau, und nach dem Roswell-Vorfall ist Folgendes geschehen. Nach dem Roswell-Vorfall hat die amerikanische Regierung gesagt, wir wollen von jedem einen Bericht, der so ein UFO gesehen hat, so eine fliegende Untertasse, wie es damals noch hieß. Und da war das FBI, also die Kriminalermittlungsbehörde, die war eingeschaltet. Das heißt, die Polizisten, Kriminalpolizisten, die mussten jeden vernehmen, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ich habe ein UFO gesehen. Ich hatte da eine Sichtung. Da kam natürlich auch viel Blödsinn dabei raus. das ist klar, kann man sich also gut vorstellen, dass da also auch viele Leute sich wichtig tun wollten, viele Leute irgendwas gesehen hatten, was durch die Luft geflogen ist oder Lichter. Aber die haben das sehr akribisch gemacht. Und diese Dokumente, die sind inzwischen einsehbar im Archiv online des FBI. Weil die eben ein gewisses Alter haben, die sind freigegeben. Die kann man also lesen, die kann man dort sich anschauen. Mhm. Und da bin ich auf einen Brief gestoßen, der war an den Cooper, war damals, und der war sehr lange Leiter des FBI, oberster Chef, und bei dem lief das zusammen, also das war Chefsache. Und da gibt es einen Brief, der ist an ihn gerichtet. Da schreibt jemand anonym, der sich aber als, der sagt, er hatte wissenschaftliche Stellung irgendwo bei Instituten, sagt aber nicht, wer er ist. Und der sagt, passt auf, ihr Leute, ihr denkt hier falsch. Diese fliegenden Untertassen, die kommen nicht von Planeten, die ganz weit weg sind, sondern die kommen aus Welten, die sich mit unseren überschneiden.
Auch eine Möglichkeit, ja. Das heißt also einfach aus parallelen Wirklichkeiten, aber eine andere, vielleicht um einige simplere Möglichkeit ist, dass es da so kleine Patches, also kleine Überbleibsel von älteren Hochkulturen gibt, die da mit uns parallel auf dieser Erde leben. Mhm. Ja. Aber alles völlige Spekulation natürlich, ja.
Natürlich ist das Spekulation.
Aber irgendwo muss man ja, ich meine, das Problem ist ja, dass ich immer wieder sage und es wird zwar immer wieder beteuert, nein, wir wissen natürlich nicht, woher die UFOs kommen, aber es wird dann trotzdem der Begriff UFO immer wieder mit außerirdisches Raumschiff gleichgesetzt.
Ja,
ja. Und dann im Umkehrschluss, ja, aber wie sollen die Außerirdischen so weit hierher fliegen, bla bla bla, und daher kann es auch keine UFOs geben, was erstens logisch völliger Blödsinn ist und zweitens nur deshalb passiert, weil auch UFO-Forscher selbst, obwohl sie ja dann immer wieder beteuern, na, wir sind dann natürlich ergebnisoffen, kann alles mögliche sein, aber dann trotzdem wieder das Ganze quasi gleichsetzen. UFOs ist zugleich außerirdisches Raumschiff. Sehr ärgerlich, ärgere mich darüber seit 20 Jahren. Mhm. Und führt eben dazu eigentlich auch, dass das Ganze sich immer wieder selbst über die eigenen Füße fällt, weil ja, wie gesagt, man muss die Dinge trennen und inzwischen reden ja sogar schon Kongressabgeordnete von irgendwelchen interdimensionalen Wesen. Also, ja gut, ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist, aber zumindest hat sich die Diskussion jetzt ja geweitet. Ne? Aber ja, vielleicht sind es keine außer, sondern innerirdische.
Die wissen das auch, also weil du sagst Kongressabgeordnete, die verfolgen das auch wissenschaftlich. Es gibt also haben wir in dem Buch Portale sind Realität. Da haben wir auch ein Dokument abgedruckt, und zwar das ist von der Internetseite des Pentagon, also eine ganz offizielle Geschichte. Natürlich gibt es zu diesen Forschungsprojekten keine Ergebnisse auf der Seite, aber die Forschungsziele sind auf dieser Seite. Die kann man dann nachlesen. Und zwar ist es dieses AATIP, heißt es, ja, glaube ich. Das war auch übrigens mal ein UFO-Forschungsprogramm, ein geheimes. Das wurde dann eingestellt, weil es angeblich keine Ergebnisse bringt, wurde aber dann weiter fortgeführt mit anderen Forschungszielen, und da kann man also auf der Seite des Pentagon nachlesen, eines der Forschungsziele ist die Schaffung künstlicher Wurmlöcher.
Und da sind wir wieder bei dem Portal, ja. Also ja, Lilo da, jedenfalls...
Ganz genau, die wissen, was sie tun, ja?
Ja, also Lilo ist jedenfalls von Jean de Rignier empfangen, und ihr verwendet den irgendwie als Quelle. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei Lilo. Welche Dinge habt ihr denn jetzt so aus dieser Quelle dann weiterverfolgt?
Ja, wir verwenden Lilo nur als Quelle. Das war also, wie gesagt, Grundlage des Buches Riss in der Matrix. Mhm. Zu allem anderen, was jetzt die Portale auch in Südfrankreich betrifft, ist Lilo für uns nicht die Quelle. Lilo ist nur ein Indiz, Wir werden auch dieses Jahr wieder eben mit Georadar und mit anderen technischen Mitteln, da werden also auch Physiker dabei sein, bei unserer diesjährigen Tour. Die bringen also auch noch einiges an Equipment mit, das haben wir noch nicht genau abgestimmt. Aber wir werden also versuchen, dieser unterirdischen Anlage ein wenig auf die Spur zu kommen, weil die Geschichte von Lila eigentlich für uns nur ein Indiz ist.
Also diese unterirdische Anlage, die sich unter dieser malerischen Landschaft befinden soll, ja, die man auf Bild 3 auf der Bilderseite sieht.
Genau, genau. Und die sich bis zum Bügarasch erstrecken soll. Und der Bügarasch ist ja auch nun für die UFO-Forscher ein Highlight. Das ist der Berg, wo also immer wieder UFOs gesehen werden, wo Lichter gesehen werden, wo Lichterscheinungen gesehen werden. Und nun, wir sind seit 20 Jahren dort in der Gegend. Wir haben da natürlich auch schon einiges gesehen, obwohl wir keine UFO-Forscher in dem Sinn sind. Aber einfach durch Zufall, diese Lichter am Himmel, die sind einfach da. Und die hat auch mal, ich glaube, die haben das inzwischen eingestellt, die Meteorologische Gesellschaft Frankreich, die hatten da in dem Ort Bügarasch sogar mal eine Messstation und wollten diese Lichter beobachten und den Ursprung ergründen. Aber die haben nie eine Erklärung abgegeben. Also es gab nie eine Erklärung dafür.
Und auf Bild 4 sieht man das Kirchenportal in Rennes-le-Château
in den Pyrenäen. Genau, auf Bild 4 sieht man dieses Kirchenportal, was auch durch die Geschichte um den Bérenger Sonnier ja bekannt geworden ist.
Und schrecklich ist dieser Ort, ne? Also wo er,
schrecklich ist dieser Ort, also genau.
Terrible Jakobs, ist Locus ist er. Ja, die Jakobsleiter.
Ganz genau, ganz genau. Heute steht ja in der Bibel, dieser Ort ist herrlich. Aber das stand auch nicht im hebräischen Originaltext. Ich habe hier mit einem Theologen drüber gesprochen und der hat mir bestätigt. Er sagt, nein, der hebräische Originaltext, da steht auch, dieser Ort ist schrecklich. Aber das ist ganz klar, weil Jakob erschrocken war. Wenn der lag da, der hatte sich zum Ruhen hingelegt und wachte auf und da stiegen die Engel und wie er meinte, sogar Gott persönlich über eine Leiter herab und wieder hoch. Klar, erschrickt man da.
Ja.
Und ja. Und deshalb ist dieser Ort, dieser Spruch eben an vielen Kirchen und Klöstern zu lesen. Manchmal nur der erste Teil, manchmal auch nur der zweite Teil. Der lautet nämlich, denn er ist das Haus oder er ist die Pforte zum Haus Gottes. Der Spruch geht ja noch weiter. Ja? Und da heißt es dann, er ist die Pforte zum Haus Gottes. Das steht also an vielen Kirchen und wir haben auch ein paar davon von den Kirchen und Klöstern aufgesucht, weil wir eben auch den Legenden nachgehen wollten. Ausgerechnet in Rennes-le-Château gibt es dazu, zu der Kirche, keine Portallegende. An anderen Kirchen schon, aber wir haben auch an anderen Kirchen diese Kraft oder diese Energiespots messen können. Wir haben die also mehrfach gefunden in Rennes-le-Château. Ja, da ist nur ein kleiner im Garten, aber man sagt also auch hier, das haben wir dann auch erst später erfahren, dass der Pfarrer von einem Portal gewusst hätte. Es könnte natürlich auch ein Grund für seinen Reichtum gewesen sein, denn von dem Schatz hat nie einer irgendetwas gesehen. Der Schatz, das ist also auch, für mich ist das auch ein Hirngespinst, aber der, zweifellos war der Sonnier sehr reich gewesen. Er hatte Geld und das kann man natürlich auch auf andere Weise erwerben, indem man anderes Wissen zum Beispiel hat, indem man von einem Portal weiß um 1900 und bei dem gingen also auch Aristokraten ein und aus in diesem kleinen Dorf, wo heute, ich glaube, 160 Menschen leben. Da hat der doch eine gewisse Bedeutung gehabt. Und wir wissen eben nicht, warum er diesen Spruch hier über die Kirchenpforte geschrieben hat. Die hat ja noch mehr Besonderheiten. Auch wenn man reingeht, direkt links, da steht diese Dämonenfigur, die das Weihwasserbecken trägt. Und da ist wieder die Verbindung, das ist der Asmodeus. Asmodeus ist ein Dämon, der eigentlich aus dem Orientalischen kommt und der Hüter der Schätze ist. Also da sind so viele Rätsel versteckt, aber um den Schatz haben wir uns eben nie gekümmert. Das war nie Gegenstand unserer Forschungen. Ist eine ganz interessante, ganz nette Geschichte eben.
Mhm. Gehen wir vielleicht zurück zur Bilderseite. Bild 1, Georges de Galamu.
Georges de Galamu,
Pyrenäen, Eingang in die Unterwelt. Und im Buch, da handelt das Kapitel der Höllenschlund. Also in dem Buch Portale sind Realität, das ich auch verlinkt habe, darüber. Was kannst du dazu sagen? Es sieht sehr hübsch aus, ist auch das Ankünderbild.
Genau, habe ich gesehen, ja, hast du also auch gleich genommen.
Matthias hat das dann gleich verwendet, das ist okay für dich.
Das ist auch also so ein merkwürdiger Eingang. Man muss sagen, in dieser Gorge de Galamu, das ist landschaftlich eine herrliche Gegend, das ist wirklich eine sehr zerklüftete Schlucht zwischen dem Département Aude und dem Département Pyrénées Oriental. Und da kommt man da durch diese Schlucht. Und dort gibt es eine Einsiedelei, die, das sollen bereits im 7. Jahrhundert Einsiedler gewesen sein. Die Einsiedelei gibt es heute noch. Und da ist auch, glaube ich, kleine Imbiss-Gaststätte oder man kann da, als wir zuletzt dort waren, haben wir gesehen, dass es da inzwischen auch einen Andenkenladen gibt. Also es wird alles auch etwas kommerzialisiert. Und da hat sich also eine seltsame Geschichte zugetragen. Muss man sagen, hinter der Einsiedelei oder zu der Einsiedelei gehört eine Felsenkirche, eine Höhlenkirche, eine Grottenkirche. Und dahinter soll es auch Eingänge in den Berg geben. Wir haben das letztes Jahr noch mal ein bisschen näher erkundet. Da gibt es noch eine zweite kleine Grotte. Da ist ein Teich und unter dem Teich oder vor dem Teich, da ist auch eine Tür. Die ist nur mit einer Kette verschlossen. Wenn man da hineinschaut, sieht man auch, dass es da weiter zu gehen scheint in den Berg. Und wenn man zu der Einsiedelei geht, von dem Parkplatz aus, da ist ein etwas größerer Parkplatz, und dann kann man zu der Einsiedelei laufen. Und dann kommt man genau an diese Tür vorbei, die hier auf der Abbildung 1 zu sehen ist. Dieses Tor, was durch ein Eisengitter verschlossen ist, dem schon inzwischen zwei Zähne fehlen, also man kann da auch hineingehen wieder. Man kommt nicht weit, denn nach 5-6 Metern wird es erstmal recht schmal. Und der Udo, von dem ich vorhin erzählte, der also auf der Domäne lebte, der lebte 20 Jahre in der Region, aber einige Jahre auf der Domäne, der war da mit einem Kollegen schon drinnen gewesen. Und von dem haben wir deshalb einen Bericht aus erster Hand. Nach den paar Metern geht es nämlich erstmal steil nach unten. Und da hat sich Folgendes zugetragen, nämlich 1597 schon, also im Ende des 16. Jahrhunderts. Da sind also zwei Franzosen, ich glaube, der eine war ein Bruder, vielleicht von der Einsiedelei sogar, und dann ein gewisser Albert Fouquet Map, wie auch immer sich das ausspricht. Die beiden, die wollten das mal erkunden und sind eben da offenbar in diesen Gang hier gegangen, sind da hineingestiegen und waren dann erstmal verschwunden. 3 Tage nachdem die da hineingegangen sind, ist einer schwer verletzt und in geistig verwirrtem Zustand bei Bügarasch aufgefunden worden. Also ein paar Kilometer weg. Es konnte nie geklärt werden, wie der dorthin gekommen ist. Klar ist natürlich, dass die ganzen Berge dort von natürlichen Höhlen und Gängen durchzogen sind. Das ist Kalkgestein. Und das Wasser wäscht Kalkgestein auch aus. Und deshalb gibt es dort so viele Höhlen. Das ist also auch ein Eldorado für Höhlenforscher. Und man kann auch in viele hinein. Das ist nicht wie bei uns, dass alles gleich zugemauert ist. Aber das ist auch nicht ganz ungefährlich. Gut, nun ist er 3 Tage später völlig verwirrt dort aufgetaucht und er hat wieder von Monstern erzählt, denen sie in der Höhle begegnet sind. Also haben wir hier eine Parallele zu der Geschichte von Burg Huska, wo von Monstern berichtet wird, die aus dem Felsspalt kamen. Die beiden, die sind hineingegangen und haben dort drinnen Monster gesehen. 3 Wochen später ist er im Delirium verstorben, nachdem er völlig apathisch war. Das wissen wir auch, weil das schriftlich festgehalten ist von einem weiteren Franzosen, der ihn gepflegt hat. Das war also auch ein Mönch. Auch der Name ist bekannt, Louis Pochet oder Pochet. Und der hat 1601 das niedergeschrieben, dass er den Mann gepflegt hat und wohl auch befragt hat. Er wollte wissen, was ist dem passiert. Aber er konnte es nicht aufklären. Er hat also wohl nur wirres Zeug geredet, von Dämonen gesprochen, von Monstern oder Dämonen. Und da ist also auch der Udo zusammen, ich glaube mit dem Ernst war er da drin, also der auch viele Höhlen dort schon begangen hat. Und die sind da hinein und Udo sagt, ja, man muss also, wenn man durch diese Tür ist und hinten durch den Spalt sich gequetscht hat, dann kommt ein Stück, da muss man also sich abseilen und dann kann man da unten etliche Gänge begehen. Und er sagt nur, sie haben also dort natürlich aufgrund der Stirnlampen, die sie hatten, sagt er, dann gibt es Licht- und Schattenspiel. Er sagt, wir wissen nicht, was diese Mönche für Beleuchtung hatten. Die hatten ja keine Stirnlampe. Die hatten vielleicht Fackeln oder irgendwelche Öllampen mit da unten. Er sagt, da kann man natürlich schon Angst bekommen und Monster sehen, wenn man diese Lichtspiele sieht. Aber die Frage ist, wo ist der zweite Mönch abgeblieben? Ist der abgestürzt irgendwo? Hat der andere die Panik dann bekommen? Und Udo sagt, sie sind also auch zurückgegangen, nachdem sie gemerkt haben, es ist mehr Zeit vergangen, als sie eigentlich dachten. Auch das kann man sich noch erklären.
Wie kam man sie da drauf? Also hatten die Uhren mit oder was?
Also der Udo, ja, klar.
Ach so.
So Udo jetzt. Ja, Udo, okay. Jetzt sagt, sie haben plötzlich gemerkt,
ich dachte, die beiden Mönche.
Wenn wir jetzt nicht umkehren, dann wird's zu spät, ja. Dann geht uns vielleicht auch irgendwann da unten die Luft aus. Die wird ja dann auch dünner in den Höhlen mitunter, je nachdem, wo sie vielleicht natürliche Belüftungsmöglichkeiten haben. Und er sagt, sie haben Nebel festgestellt. Und haben dann halt Angst gehabt, dass es irgendwann zu trübe wird, dass sie nichts mehr sehen. Und da haben sie umgekehrt. Die waren wohl Stunden da unten, der Udo. Es ist nichts passiert. Sie haben keine Dämonen getroffen, aber wir kennen zumindest jemanden, der mal versucht hat, den Weg, ja, zumindest ein kleines Stück zu gehen.
Warum sind diese Mönche da ursprünglich reingegangen? Was war da noch?
Na gut, die hatten da 1597, da hatten die Menschen auch schon einen Entdeckerdrang. Da wurden viele Entdeckungen gemacht und da wurden neue Länder, neue Kontinente entdeckt, ja, muss man ja auch mal wissen. Ja. Klar. Und wenn die in dieser Einsiedelei lebten und ständig diese Tür diese Öffnung, ich weiß nicht, ob die damals schon mit dem Bogen ummauert war, wahrscheinlich eher nicht, aber die hatten ständig diese Öffnungen vor Augen, hier auf dem Weg nach unten, dann direkt hinter ihrer Grottenkirche vielleicht oder zumindest in dem Raum, wo sich dieser kleine Teich befindet. Ja, dann haben die irgendwann den Drang verspürt, mal nachzuschauen, wo gehen denn diese Öffnungen hin? Okay. Wo kommt man hin, wenn man da hineingeht?
Ja, aber bekam ihn dann nicht, dieser Ausflug.
Nein, ich meine, ist ihnen nicht willkommen.
Kam da auch immer einer auf die Idee, dass der eine vielleicht den anderen irgendwie um die Ecke gebracht hat, warum auch immer?
Warum auch immer? Also die waren immerhin war der auch 3 Tage verschwunden und kam aber kilometerweit weg wieder raus. Ob er sich da unten.
Weiß der, wie der dorthin kam, wo er dann war?
Der war nicht mehr ansprechbar. Der war wohl völlig apathisch.
Okay.
Wie gesagt, der das aufgezeichnet hat, der sagte, er starb im Delirium.
Ach ja.
Der hat wohl immer nur wieder von Monstern und Dämonen gesprochen.
Tragisch. Und das ist also dieser Eingang. Und man kann das auch heute noch erkunden, interessanterweise, so wie eben deine.
Man kann das, da 2 der Stäbe ja fehlen. Also ich bin letztes Jahr auch mal reingegangen, aber wie gesagt, nur ein paar Meter. Und dann geht's durch einen schmalen Spalt. Und wir wissen ja, dass es nach dem Spalt steil bergab geht. Und da ich kein Höhlenforscher bin, haben wir es dabei dann auch belassen. Aber man kann das erkunden. Wie gesagt, also es gibt viele Höhlenforscher, die dort in den Pyrenäen Höhlen erkunden. Und gerade am Bügarasch, da gibt es auch die Höhlen. Da wird berichtet von einem unterirdischen Fluss. Und Udo hat auch bestätigt, er war bis an dem Fluss oder sogar auf dem Fluss. Dann sind sie auch nicht weiter, weil man dann tauchen müsste. Also da gibt es wirklich sehr weitläufige Höhlen.
Wahnsinn.
Okay. Aber wie der dort hingekommen ist, das weiß man nicht. Das ist eben nur auch so eine interessante Geschichte im Zusammenhang mit Portalen, weil das, was ihm geschehen ist, so ein bisschen sich mit der Geschichte Huska deckt und zum anderen eben dort in der Region halt noch mehr Portalgeschichten existieren. Zum Beispiel das 2. Bild.
Und jetzt nur noch einmal, dieses Tor, wann wurde das dort eigentlich errichtet? Also irgendwann hat man das verschlossen, weil man sich gedacht hat, ist keine gute Idee, wenn die Leute da reingehen, aber inzwischen
kann man
da rein. Also wann wurde eigentlich dieses Tor dort installiert?
Wann das genau installiert wurde? Also ich weiß noch, als wir zum ersten Mal dort waren, da war zumindest außen der gemauerte Bogen. Von wann der stammt? Ich würde mal sagen, der stammt aus dem Mittelalter. Den haben vielleicht auch die Mönche dort schon angebracht, diesen gemauerten Bogen.
Aha.
Wir haben das nie nachgeprüft, aber damals war das noch offen. Und dann wurde das Eisen angebracht.
Aber dieser obere Teil ist wahrscheinlich auch älter, oder? Dieses Sternchen.
Ja. Dann wurden die Stäbe rausgesägt. Also zumindest, wie gesagt, nee.
Also dieses Gittertor ist neuzeitlich. Oder das neuzeitlich.
Gittertor,
also
das dürfte ziemlich neuzeitlich
sein. Ein paar Jahrzehnte alt oder so, okay.
Ja.
Ja, interessant. Bild 2, sagst du, da war die Straßenmündung in Lavaldieu.
Genau. Das ist auch eine der Portalgeschichten dort, denen wir nachgegangen sind. Das sind ja alles keine großen Entfernungen. Diese Straße, die führt also von Bügarasch nach Rennes-le-Bain. Und von Rennes-le-Bain geht's dann über Cuisin nach Rennes-le-Château. Das sind alles so schmale Gebirgssträßchen mit vielen Kurven. Und hier an dieser Einmündung, an der dieses Foto gemacht wurde, man sieht ja links, dass da eine Straße noch abzweigt. An dieser Einmündung, da geht's in das sogenannte Lavaldieu. Lavaldieu heißt übersetzt Tal Gottes, das Tal Gottes. Und dieses Lavaldieu, das wird gern als Abkürzung genutzt, um von Bügarasch oder vom Salztal aus nach Rennes-le-Château zu kommen, weil das über Rennes-le-Bain doch noch mal ein Umweg ist von einer Viertelstunde, weil eben die Sträßchen da kann man nicht rasen. Und da ist 1984 oder 86, da ist eine Geschichte vorgefallen, da war eine Frau namens Jeanette Blum, die war auch öfter auf der Domaine da, also auf der Domaine de la Salz, auf diesem alten Haus als an der Salzquelle, weil die Frau oder Lebensgefährtin von dem Jean die hat da auch so, ja, so einen Kreis gehabt, so einen spirituellen oder esoterischen Kreis. Und da waren öfter Veranstaltungen und da hat dann auch diese Jeanette Blum mal ihre Geschichte erzählt. Die kam nämlich diese Straße gefahren, wohl von Bügarasch oder vom Salztal. Nee, muss von Bügarasch gewesen sein, sonst wäre sie ja nicht hier vorbeigekommen. Und wollte nach Rennes-le-Château zu einem Freund. Und wollte die Abkürzung nehmen. Das war wohl schon gegen Abend, es war dunkel. Und wollte also den kurzen Weg durch das Lavaldieu nehmen, bog hier ab und da stellten sich ihr zwei oder drei große, schwarze, bösartige Hunde entgegen. Sie beschreibt die Hunde, dass sie also leuchtende Augen, aber einen menschlichen Blick hatten, aber böse. Und sie musste stoppen. Und als sie stoppte, sah sie oben auf dem Hang, es geht, ist ja hier alles hügelig, wie man sieht, und da sah sie auf dem Hang oben ein Haus und da brannte Licht. Also hat sie die Hunde dem Haus zugeordnet, dachte, die gehören dahin. Okay, fährst du weiter. Sie wollte weiterfahren und nach ihren Angaben konnte sie zwar das Auto starten, aber nicht vorwärts fahren. Es hätte wie vor einer Mauer gestanden. Daraufhin hat sie gewendet, ist zurückgefahren und dann doch den langen Weg über Rennes-le-Bain genommen. Als sie in Rennes-le-Château bei dem Freund angekommen war, erzählte sie ihm das und der sagte, da oben steht kein Haus. Da kann kein Licht gebrannt haben. Da gibt es höchstens noch Grundmauern, denn da stand vor langer, langer Zeit mal ein Haus. Der Überlieferung nach soll dort ein Schwarzmagier gewohnt haben. Das konnten wir nirgendwo bestätigt finden. Das hat sie berichtet dann in ihrem Bericht, da, den sie da mal bei so einer Veranstaltung abgegeben hat. Aber Tatsache war, dass sie hier nicht weiterkam. Die Hunde sind auch später nie mehr wieder aufgetaucht. Also könnte man ja davon ausgehen oder könnte man vermuten, dass sie hier auch einen Blick in eine Vergangenheit geworfen hat, wenn sie nämlich das Haus gesehen hat und da Licht drin brannte und das Haus jetzt schon seit, was sind 100, 200 Jahren, das ist nicht belegt, aber das Haus seit langer Zeit eben nicht mehr steht. Nun, da dachten wir, solche Orte sind ja für uns prädestiniert, wenn sie so genau lokalisierbar sind. Also haben wir den Ort jetzt schon zweimal untersucht, diese Straßeneinmündung, und haben eben mit unserer Methode der VLF-Messungen hier sehr starke Impulse. Also die waren wirklich heftig, noch heftiger als in Huska. Und auch wirklich regelmäßig, das sind so 1,2, 1,3 Sekunden, da hauen die rein. Und die waren also auf der Straße, die von Bügarasch nach Rennes-le-Bain führt und direkt an der Einmündung. Da gingen die an der einen Straßenseite, gingen die noch weiter ins Tal hinein. Wir haben dann noch weitere Messungen vorgenommen. Wir haben auch geschaut, da hing ein Elektrozaun. Das sind immer Störfaktoren. Aber den Elektrozaun, den konnte man in die Hand nehmen. Der war abgerissen, der war abgeklemmt und lag nur da. Da war also überhaupt kein Strom drauf. Da war nichts, was diese Störungen hätte verursachen können. Und interessant war auch, dass die Straße zum Lavaldieu hin, die steigt an. Die geht also dann leicht in nach oben. Und dann beim GPS-Test, da haben wir dann festgestellt, wenn man die Straße hochläuft, also sich dann wirklich nach oben bewegt, dann zeigt das GPS an, man würde an Höhe verlieren, man würde nach unten gehen. Wenn man zurückgeht, dann zeigt das GPS an, dass man jetzt wieder nach oben geht. Mhm. Das sind Dinge, die haben wir auch schon des Öfteren gehabt, die teilweise aber auch nur temporär auftreten, zum Beispiel am Untersberg. Da hatten wir einmal ein Erlebnis am Nixloch, das ist auf deutscher Seite, Es geht auch in ein großes Höhlensystem und den ersten Teil, da kann man von oben sich runter einfach abstützen und runtergehen. Und da hatten wir auch, als wir da zum ersten Mal waren, eine Abweichung von 20 Metern mehr. Also das GPS war nicht in der Lage, die exakten Koordinaten dieses Lochs anzuzeigen, die da angegeben sind. Das hat uns völlig irre geschickt. Und als wir es dann gefunden hatten, haben wir festgestellt, das GPS zeigt etwas ganz anderes an. Am nächsten Tag waren wir mit einem Bekannten dort, da waren noch mehr Leute, waren wir nochmal dort, da war das GPS völlig normal. Bei gleicher Anzahl von Satelliten. Und hier vermuten wir etwas. Du hattest es vorhin in deinem Intro erwähnt, die Gravitation oder Antigravitation.
Die sogenannte, ja.
Genau.
Da ging es um eine Forscherin, eine chinesische amerikanische.
Genau, richtig. Und die Gravitation hat ja auch Einfluss auf Wellen. Gravitation hat auch Einfluss auf Zeit.
Und was heißt hier Einfluss auf Wellen? Sorry, das ist mir dann teilweise. Also ich habe sowieso immer wieder so Probleme mit so Frequenzen und so. Das wird alles immer wischiwaschi verwendet. Also
Also ganz konkret sind Frequenzen Wellen. Ja, Funkwellen sind auch Frequenzen. Da kann man sich eher etwas drunter vorstellen. Na,
Wellen haben bestimmte Frequenzen. Sie schon
genau. Eine Welle hat eine bestimmte Frequenz und die Gravitation kann eine Welle ablenken.
Also,
das ist also physikalisch Fakt.
Du meinst, Licht kann durch Gravitation abgelenkt werden?
Auch. Ja, auch, weil es auch eine Welle ist. Genau.
Ja, aber das hat aber nicht unbedingt was mit Welle zu tun. Es kommt davon, in welchem Medium oder wo die Welle, diese Welle sich fortbewegt. Und dann zum Beispiel kann Gravitation einen Laserstrahl zum Beispiel ablenken. Ja.
Genau, richtig. Ja. Und dazu hat mir dann auch ein Physikprofessor gesagt, ja, das ist ganz einfach, also Gravitation lenkt auch die Wellen der GPS-Satelliten ab, denn das sind Funkwellen.
Ja, das sind auch Licht, nur elektromagnetische Wellen, so wie Licht, Niederfrequenz.
Er sagt, das sind Funkwellen und wenn irgendwo eine Gravitationsanomalie besteht, sagt er, dann brauchst du mit dem GPS überhaupt nicht zu messen. Weil das ist falsch.
Ja, aber Gravitationsanomalie.
Wenn du wirklich eine Anomalie hast.
Ja, aber da muss es, ich weiß nicht. Also, das muss schon, wenn ein Laser zum Beispiel jetzt wenn ein Lichtstrahl abgelenkt wird, dann sind es Sonnen oder schwarze Löcher. Also, das muss eine unglaublich starke Gravitationsquelle sein. Die ist dort sicher nicht der Fall, weil sonst werdet ihr da nie wieder rauskommen. Also, ich weiß nicht. Also, ob jetzt eine Gravitationsanomalie dafür verantwortlich ist, dass euer GPS gesponnen hat, bezweifle ich ebenso. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber
GPS spinnt eine andere Erklärung.
Richtig.
Wir bräuchten eine andere Erklärung.
Die habe ich nicht. Überzeugt. Die habe ich nicht, aber GPS spinnt ständig.
Ja, aber warum spinnt das GPS ständig? Das GPS, das spinnt auch an Orten, wo Menschen verschwinden. Warum spinnt es ständig? Wir haben hier, wo ich wohne, in weiteren Umgebung, da gibt es eine Region, haben wir auch in einem der Bücher geschildert, da sind mal zwei Jungs tagelang verschwunden gewesen. Und dann wieder aufgetaucht, waren barfuß. Das war auch so ein, das hatte so Anzeichen eines Missing 411-Falles. Und ausgerechnet dort, genau in dieser Ecke, da erzählen mir Leute immer wieder, wenn ich da durchfahre, da fällt das GPS aus. Andere sagen, da fällt die ganze Autoelektronik aus. Und lauter solche Dinge.
Ja.
Aber genau in dieser Region.
Also Viper schreibt ganz richtig, also GPS, durchs Wetter kann es wahrscheinlich beeinflusst werden. Ja. Strahlung, okay, müsste man jetzt wissen, welche Strahlung, aber natürlich, wenn da irgendwie was sich überlagert, das sind letztlich einfach Funk, also elektromagnetische Signale, die da halt Daten übertragen, Positionsdaten, und das ist natürlich anfällig und das kann alles mögliche sein. Das können Sonnenstürme sein. Sonnenstürme sind sehr oft dafür verantwortlich, dass GPS, glaube ich, auch spinnt und so weiter. Wenn es natürlich dann korreliert mit bestimmten anderen Ereignissen und gehäuft an einem bestimmten Ort auftritt, klar, dann kann man sich das genauer anschauen. Und ja, es kam jetzt dann auch schon, du hast es auch erwähnt, also eure Messtechnik, also ihr verbindet ja Messtechnik mit Intuition, das habe ich mir da jetzt notiert, das hat letztens ein Hörer geschrieben, in irgendeinem Kommentar, ich glaube auf Facebook war das, du hast auch gesagt, ihr arbeitet mit Physikern zusammen. Da würde mich interessieren, was diese Physiker da genau jetzt dann an eurer Arbeit interessiert. Aber vielleicht so ein bisschen noch zur Messtechnik. Ihr messt VLF-Wellen, also die ja so im niederfrequenten Bereich sind. Ich glaube so von ein paar Hertz bis 30 Kilohertz oder irgend sowas. Ne? Also
bis meistens so 24.
Ja. Über der Bosnien-Pyramide und auch in manchen Gängen, die Heinrich Kusch vermessen hat, misst man immer wieder diese berühmten 28 Kilohertz. Mhm. Habt ihr auch die irgendwo schon einmal gemessen? 28, ja, irgendwas, 0,7, glaube ich.
In Bosnien.
In Bosnien, ja.
Wir waren in den Gängen,
ne? In diesen Gängen, ja, unter der Pyramide, nicht der Sonnenpyramide, richtig, sondern der anderen.
Pyramide Sunca, ja genau.
Pyramide Sunca.
Da waren wir waren also bei Osman Nagic gewesen und wir konnten in den Gängen messen. In den Gängen, da ist diese Frequenz nicht, aber er berichtet ja, was auch dieser Finne mit anderen Methoden misst, von einem Energiestrahl, der oben aus der Pyramide austritt und sich dann waagrecht legt, um die Pyramide.
Das habe ich noch nie gehört, aber dass der stärker wird, je weiter von der Pyramide weg ist. Und das ist auch sehr interessant.
Das würde
nämlich bedeuten, dass die Quelle oben sein muss und nicht unten. Was auch interessant ist.
Ja, er sagt, gut, da bin ich auch skeptisch. Osman Nagic sagt, da befindet sich in, ich weiß nicht, wie viel, einen Kilometer Tiefe ein riesiger Parabolspiegel. Also den hat auch noch keiner gesehen.
Der das bündelt. Und über der Pyramide bündelt und deshalb wird es stärker. Okay.
Genau. Whatever. Aber wir sind dorthin gegangen. Wir waren auf der Pyramide, haben dort oben gemessen, soweit man eben die Antenne hochhalten konnte. Wir hatten keine Vorrichtung dabei, um sie noch höher zu halten, aber wir konnten das bestätigen, dass der Energiestrahl, dass der auch praktisch dann waagrecht die Pyramide umschließt, ab einer Höhe von etwa 2 Metern. Der war aber nicht mehr bei 28 Kilohertz. Der hatte sich verändert und das konnte aber der Finne dann auch bestätigen, den haben wir nämlich dort auch getroffen.
Den Finnen kenne ich nicht, ich kenne einen Dr. Milo, ach Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern, findet man aber alles in meinen Berichten zur Bosnien-Pyramide.
Wie heißt Hakilainen oder so irgendwie?
Nein, es war kein Finne, das war ein Tscheche, glaube ich, der... Wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr.
Da haben schon mehrere gemessen.
Den haben schon mehrere gemessen. Also diese 28 Kilohertz gibt es schon dort. Also gut, die habt ihr auch gemessen und ihr messt elektromagnetische Wellen. Ich habe da im Ankündigungstext geschrieben, auch magnetische Felder. Das stimmt dann nicht. Dann war das irgendwie falsch.
Elektromagnetisch.
Nur elektromagnetische Wellen.
Also in erster Linie
keine magnetischen Wechselfelder, sowas messt ihr nicht.
Nee.
Okay, dann muss ich das vielleicht noch korrigieren oder, ja, gut. Das heißt, ihr messt immer diese niederfrequenten elektromagnetischen Wellen und versucht es dann irgendwie mit bestimmten Ereignissen oder bestimmten Orten zu korrelieren.
Genau. Mhm.
Und gibt es da irgendwelche Anomalien, die immer wieder auftreten, die ihr da messt?
Ja, das sind eben diese einmal die Impulse, die sehr stark sind.
Impulse heißt jetzt einfach, dass die Amplitude dieses Signals plötzlich ansteigt oder so.
Genau, richtig, die steigt plötzlich, so ruckweise. Ne? Okay. Das ist dann also immer so ein waagrechter Strich auf dem Monitor und man kann oben, ist eine Dezibel-Tabelle, kann man dann auch ablesen, wie weit das den normalen, wenn man das Hintergrundrauschen übertrifft. Und dann gibt es eben diese Felder, wo also in der Stärke dieser Impulse plötzlich ein komplettes Feld entsteht. Diese Felder, die können 2-3 Meter im Durchmesser haben, die können aber auch mal 1 Kilometer groß sein. Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche.
Okay. Das heißt, ihr dokumentiert die und ist das auch der Teil, der dann Physiker interessiert, nehme ich an?
Ganz genau, richtig.
Und was haben die da schon irgendwie an Schlüssen ziehen können, wenn überhaupt?
Die haben also im Moment selbst einen eigenen, ich sag mal so, die haben uns gefragt oder um Unterstützung gebeten, weil die einen Versuchsaufbau haben, der offenbar so ein Ergebnis bringt. Mehr kann man da im Moment noch nicht dazu sagen.
Sehr kryptisch. Was für ein Versuchsaufbau? Wo ist der?
Wir arbeiten noch dran und ich kann da jetzt also auch dem Institut nicht vorgreifen. Es ist ein Institut und ich kann da jetzt nicht vorgreifen, weil die noch keine Ergebnisse veröffentlicht haben darüber. Deshalb ist das jetzt schwierig.
Okay, aber das klingt interessant. Wie beschreibt ein Elektriker-Team, das vor Ort war, konnte nichts messen? Welches Elektriker-Team war wo vor Ort, Viper? Keine Ahnung. Auf der Skinwalker Ranch soll es auch einen Bericht mit vielen Anomalien geben. Das so einen Bereich mit sehr vielen Anomalien. Ja, auf jeden Fall, den gibt es dort. Ja. Ja. Aber da sind elektromagnetische Wellen noch das harmloseste.
aber die arbeiten auch in dem Bereich. Wobei auf der Skinwalker Ranch, die messen also auch sehr hochfrequente elektromagnetische Wellen.
Mhm. Okay, gehen wir vielleicht auf Bild 5 weiter. Das Flüsschen, also da sind wir wieder bei der Salz.
Ja, da sind wir.
Bei der Quelle Fontaine des Amours. Hier soll es nachts sollen nachts zauberhafte Wesen erscheinen. Sehr schön.
Ja, genau.
So wunderbar. Das ist also ein paradiesischer Ort und dann erscheinen auch noch zauberhafte Wesen. Wow.
Ja, genau. Das ist also auch, erstens, man sieht es schon, das ist also wirklich in dem Tal drin sehr, sehr paradiesisch. Auf dem Bild ist übrigens der Udo Fitz zu sehen, der dort gelebt hat an der Salzquelle. Der hat uns jedes Jahr bei unseren Touren begleitet. Inzwischen ist er leider schwer krank und seit ein paar Tagen befindet er sich in Deutschland. Aber der hat uns fast 20 Jahre lang jedes Jahr auf unseren Touren begleitet und immer wieder neue Ziele gezeigt. Mhm. Und jetzt muss ich gerade mal. Ja, und dort, also Amours, erstmal der Begriff. Das hat also in dem Fall nichts mit Liebe zu tun.
Ah.
Das bezeichnet also Feen. Ah, ja. Eben diese Wesen.
Liebesfeen.
Vielleicht. es gibt also verschiedene Bezeichnungen für diese Wesen, die sind unterschiedlich, Encantos, Encantados, das kommt also aus dem spanisch-portugiesischen Sprachraum, Encante gibt es also auch. Dort, wie gesagt, an der Stelle nennen sie sie Amours, das hat wohl einen anderen Stamm. Und die sollen also nachts da erscheinen, weibliche Wesen, natürlich, Feen, klar. Die sollen also nachts dort erscheinen und man könnte die auch treffen, wenn man nachts dort runtergeht. Das haben wir noch nicht gemacht. Die würden auch Kontakt mit den Menschen suchen und es gibt natürlich aus früherer Zeit, aus der Geschichte, gibt es auch Berichte, dass diese Wesen Verbindungen mit Menschen eingegangen sind. Also Männer geheiratet haben, Kinder bekommen haben.
Ja. Da kann ich mich erinnern, da erzählt auch Kusch so eine Geschichte, wo also Kinder aus dieser Unterwelt dann an die Oberfläche gekommen sind, am Anfang grünliche Haut hatten angeblich und das Mädchen soll dann überlebt haben und sogar Nachkommen gehabt haben. Ja?
Genau, richtig. Und da hat uns also Udo dort auch auf eine Geschichte gebracht, die auch irgendwo schriftlich niedergeschrieben ist. Es war nicht an der Stelle, sondern noch etwas weiter im Süden Frankreichs. Da gibt es einen See, wo auch diese Wesen immer wieder erscheinen.
Diese? Ich meine, weiß man, ob sie dieselben sind? Wenn du sagst diese, weiß man, ob das dieselben sind?
Dass dieselben sind, das weiß man nicht.
Oder die gleichen?
Aber die gleichen, also Wesen, die so beschrieben werden. Okay, ja. Ja, da soll sich etwas zugetragen haben, da sollen nämlich zwei junge Männer mal spazieren gegangen sein und diese und so solche Wesen getroffen haben. Der eine hat sich dann verliebt, hat diese Frau geheiratet und ja, wie das bei solchen Geschichten oft ist, auch in Märchen, er durfte bestimmte Dinge. Einmal heißt es, man darf nicht nach dem Namen fragen. So zum Beispiel an der Quelle der Feen, also Murs. Dort heißt es, er durfte sie nie als Fee bezeichnen. Er durfte nie sagen, dass sie eine Voll sei, also Voll für Fee. Und irgendwann ist da etwas geschehen und er hat es doch getan. Und da ist sie verschwunden. Hat sie ihn also verlassen daraufhin. Aber er hatte ja die Kinder von ihr. Und er hat, sie hat das Versprechen gegeben, sie wird dafür sorgen, dass die Kinder Ruhm und Ansehen erlangen. So, man weiß, wie der hieß. Er hieß Abadi mit Nachnamen. Das weiß man deshalb, weil die Geschichte dort in einem Kloster aufgeschrieben wurde. Und jetzt machen wir einen Sprung von einer gewissen Zeit. Die Aussage könnte sich nämlich erfüllt haben durch einen gewissen, einen Offizier namens Bernadotte. Der Name klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen. Und zwar ein Jean-Baptiste Bernadotte, General der Französischen Revolution. Marschall unter Napoleon war der. Und der ist irgendwann nach Schweden gekommen. Und da war zu dieser Zeit ein schwedischer König, der keine männlichen Nachkommen hatte. Und der hat diesen Bernadotte adoptiert. Und dieser Jean-Baptiste Bernadotte, das ist also der Gründer der heutigen schwedischen Königsdynastie Bernadotte. Und noch die Großmutter von diesem Bernadotte soll also erzählt haben, die soll noch erzählt haben, dass der Jean-Baptiste Sohn einer Fee war. Ich bin dem ein wenig nachgegangen. Man bekommt von dem heutigen König Bernadotte, bekommt man die Genealogien. Sehr schön. Es gibt ja genealogische Seiten, wo man die Abstammung von ja allen möglichen Leuten, auch du und ich, wir können unsere Abstammung da nachverfolgen. Und das habe ich mal in dem Fall gemacht, nach dem derzeitigen König. Und die war zurückzuverfolgen bis zu einer Frau namens Abadi. Zumindest trägt sie den gleichen Namen wie der Mann, der damals diese Fee geheiratet hat. Ob wirklich der heutige Bernadotte ein Nachfahre dieser Verbindung mit einer Fee war, wird sich nicht feststellen lassen. Aber man kennt ja auch diese, ja, diese, ich sag mal fast Verschwörungstheorien, dass die Königshäuser alle ihre Abstammung auf Außerirdische oder auf irgendwelche besonderen...
oder Innerirdische.
Ja, Innerirdische zurückführen. In dem Fall könnte zumindest die Genealogie einen Hinweis darauf geben. Ein kleines Indiz, dass das vielleicht so gewesen sein könnte.
Ja, natürlich.
Ja.
Könnte sein.
Ja, könnte sein. Ja,
genau. Bernadotte, also weil du sagst, das ist jetzt eine zeitgenössische Figur. Hilf mir jetzt nochmal auf die Sprünge. Wer ist das jetzt nochmal?
Der schwedische König.
Ah, der schwedische König, okay.
Er ist der
ja.
schwedische König. Okay. Und der Gründer dieser Dynastie, das war ein Adoptivsohn eines schwedischen Königs, der keine Nachkommen hatte.
Ja, ja.
Ja? Und der hat diesen Marschall von Napoleon adoptiert.
Also die Schweden werden von Feen regiert. Das würde zum Beispiel ABBA erklären.
Ja.
Zumindest.
Ja.
Ja, interessant. Es ist ja schon, wir sprechen schon über 2 Stunden. Das ist unglaublich.
Wow, Wahnsinn.
Also wir sind
und da es jetzt, gäbe noch so vieles. Wir könnten noch 4 Stunden reden.
Wir können, ja, wir müssen ja nicht alles in der ersten Sendung besprechen.
Ja, genau.
Wir können gerne da weitere folgen lassen.
Können wir gerne machen.
Gehen wir vielleicht mal die Bilder noch durch, die wir uns für heute vorgenommen haben. Bild 6, Château Hautpoul in Rhin-le-Château-Pyrénées. Wir haben über Rhin-le-Château schon, glaube ich, gesprochen.
Genau, ja.
Ja?
Rhin-le-Château, das ist ja der Ort mit diesem berühmten Pfarrer Bérenger Sonnier. Und in diesem
da hat übrigens jemand vorher geschrieben, also dass auf diesem Tor also auch steht, dass da der Himmel quasi sei, das Himmelreich beginnen würde. Also ja, es scheint nicht so klar zu sein, dass das...
Die Pforte zum Himmel und richtig, das ist die zweite Hälfte dieses Spruchs.
Ja. Ja. Genau. Also es ist ein interessanter Widerspruch da ein bisschen. Vielleicht ist es kein Widerspruch, keine Ahnung. Zwischen der Hölle oder... furchtbar ist dieser Ort und dann ist es auch wieder das Himmelreich, also... was man sich ja eher angenehm vorstellt. Also es klingt irgendwie wie ein LSD-Trip, der halt manchmal gut oder manchmal schlecht sein kann.
Ja, aber es kam ja daher, weil er diese Treppe gesehen hat. Ja,
die Jakobsleiter.
Die Jakobsleiter, genau. Und Terribilis est locus iste, hic domus Dei est, das ist das Haus Gottes.
Das ist schrecklich. Das Haus Gottes ist schrecklich. Das ist eigentlich für eine Kirchenaufschrift sketzerisch.
Ja, schrecklich ist dieser Ort. Hier ist das Haus Gottes, die Pforte des Himmels. Ja, deshalb kam er wahrscheinlich drauf mit dem Himmel jetzt. Genau, auf diese Geschichte. Ja.
Was gibt es jetzt da zu Bild 6 noch zu sagen?
Ja, das ist das Château Hautpoul. Da lebten die Grafen von Hautpoul. Da gibt es also auch widersprüchliche Aussagen über die Geschichte. Wichtig ist eigentlich, dass die also sehr lange in Rhin-le-Château lebten. Es waren also die Adligen dort. Und wir waren letztes Jahr, hatten wir zum ersten Mal Gelegenheit, dieses Schloss überhaupt zu betreten. Da lebte so ein, auch so ein bisschen exzentrischer Nachfahre der Grafen. Der hat nämlich niemanden reingelassen. Das war immer der Stand der Dinge. Also der hat das Ding bewacht, hatte angeblich da auch ein Gewehr und hat niemanden in das Schloss gelassen. Der ist aber inzwischen in hohem Alter verstorben und hat das den Leuten vererbt, die ihn gepflegt haben. Und die restaurieren dieses alte Ding jetzt. Das ist also auch recht verfallen, aber die leben inzwischen auch da drin recht, machen sich das sehr nett, bauen auch Gästezimmer ein. Und da waren wir auch in diesem runden Turm. Dieser runde Turm, der soll in noch, ich glaube, 8 Meter in die Tiefe gehen, das Fundament.
Mhm.
Und dort unten, dort soll es Gänge geben. Und das ist mal eine Geschichte, also da gäbe es angeblich einen Gang, der zur Kirche führt. Es gäbe einen Gang, der nach, Bellevue führt, die letzte Templerburg. Es gibt einen Gang, der nach Custosa führt. Das ist ein Nachbarort von Rennes-le-Château. Also das sind dann schon Entfernungen, Bellevue und Custosa. Da geht es dann schon um Kilometer, wenn auch nicht um viele. Custosa, da gibt es auch eine alte Burgruine, Schlossruine. Da waren wir also auch jetzt schon ganz oft gewesen. Und dann ein Gang zu einem dritten Schloss, Castillas. Castillas, das lag auf einem Hügel, auch in der Nähe von Rennes-le-Château. Diese Ruine gibt es nicht mehr. Da hat mal jemand die ganze Bergkuppe praktisch platt gemacht in den 1960er Jahren, hat auch eine ganze Burgruine da entsorgt. Man weiß bis heute nicht, was der dort gesucht hat. Er hat da viel Geld investiert. Das war ein Baron Edmond de Rothschild, der den Berg gekauft hatte. Also manche, dann war natürlich gleich die Vermutung, der hat den sagenhaften Schatz gesucht. Aber ich glaube nicht, dass ein Baron Rothschild einen Berg abträgt, um nach einem sagenhaften Schatz zu suchen, von dem keiner weiß, wo er wirklich ist. Ich denke, der muss schon irgendwelche konkretere Dinge dort gesucht haben. Aber der hat dieses ganze, das Château weggekippt. Wir waren mal oben auf diesem Hügel. Da ist nichts mehr. Also von dem Château sieht man nur noch die Grundmauern. Das Interessante ist eben die Geschichte rund um diese ganzen unterirdischen Gänge, um die Familie Hautpoul und insbesondere um die Marie de Nechre, die da einen besonderen Bezug zu der Geschichte von Rennes-le-Château hat und ein Wissen mit ins Grab genommen hat, von dem wir bis heute nicht wissen, worum es ging. Und das ist also auch wieder so eine Sache, welches Wissen kann das sein, was jemand, das war in einem Testament niedergelegt. Marie de Nechre lebte von 1713 bis 1781 und man vermutet sogar, dass der Saunier ihr Grab geöffnet hat auf dem Friedhof. Also da haben wohl einige Leute, die haben also wirklich akribisch nach diesem Testament gesucht. Das hat mal ein Notar in Esperanza, das war im 17. Jahrhundert, da war das über viele Jahre unter Verschluss und der Notar hat es den Erben nicht herausgegeben, weil er gesagt hat, was da drin steht, das sei zu gefährlich.
Ja, interessant.
Und Marie de Nechre war die erste der Nachkommen.
Aber musste das dann rausgeben? Ja, interessant.
Ja, im 17. Jahrhundert.
Ach so, im 17. Jahrhundert, okay.
Ja. Im 17. Jahrhundert, ja. Das Ganze spielte sich im 17. Jahrhundert ab. Und Marie de Nechre war die erste der Nachkommen, die dieses Testament dann bekommen hat. Und dann ist sie nicht lange später gestorben und hat wohl das Geheimnis mit ins Grab genommen, über diese Gefahr, die von diesem Testament ausging. Das Ganze hat auch, ginge jetzt also auch wieder sehr, sehr weit. Das Ganze hat mit den Templern auch dort in der Region zu tun und mit einer Geschichte.
Was hat nicht mit den Templern zu tun?
Was hat nicht mit den Templern zu tun? Genau. Wir vermuten also auch, dass die Templer Wissen über Portale hatten. Und haben da also auch Indizien dafür. Zum Beispiel das Bild Nummer 8, diese Aratius-Kapelle.
Ja, bevor wir zu dem kommen,
kurz
jetzt, falls jemand anrufen möchte und Ihnen eine Frage stellen möchte, Mimi meint, ich soll noch die Frage zu den Leylinien stellen. Ja, bitte, Mimi, schreib einfach deine Frage nochmal rein. Ich weiß nicht, welche das jetzt genau war. Jo. Aber ich nehme an, okay. Sie meint wahrscheinlich Leylinien und Verbindung zu diesen globalen Portalen, die da bestehen sollen, unter anderem auch das Bermuda-Dreieck, aber wie auch immer. Aber wenn jetzt jemand eine Frage stellen möchte, die ich beharrlich übersehen hatte oder was auch immer, einfach anrufen. Jetzt wäre noch die Gelegenheit und ansonsten wenden wir uns jetzt dem Bild Nummer 8 zu, hast du gemeint?
Ja, den Sprung machte ich jetzt nur, weil das eine Templerkirche ist.
Mhm. Ah, okay.
Ja. Die ist zwar in Deutschland, aber das ist eine Templerkirche und das ist ein sehr schönes Beispiel, dass die Templer nämlich in ihren Gebäuden mit der Geometrie und mit der Architektur praktisch Kraftlinien und auch solche Leylines beeinflussen konnten. Die Leylines, die findet man eben wirklich mit der Route. Ja, das ist klar auch jedem Geomanten bekannt. Und da gibt es also ganz ganz interessante Bauwerke der Templer. Deshalb sprach ich jetzt die Kirche an, deshalb ist auch das Bild dabei. Aber jetzt auch in Südfrankreich, da gibt es eine siebeneckige Templerkirche. In Deutschland gibt es eine zwölfeckige Templerkirche. Und egal wie die aussehen, die Templer haben immer mit diesen Kirchen, die wurden gebaut auf der Kreuzung von Leylines. Also vielleicht beantworten wir da schon einen Teil der Fragen mit gleich. Diese Kirchen stehen oft auf Kreuzungen von Leylines. Oder
was sind denn Leylines? Kannst du das kurz
schildern? Leylines, das sind diese Gitternetzlinien, die ganze Erde umspannen, also Energie. Energielinien, man nennt es Kraftlinien, Energie, man nennt es Energielinien. Ja,
okay,
ja. Genau. Und
was auch immer für eine Energie, okay.
Ja, was auch immer für eine Energie, denn die konnten wir bisher noch nicht physikalisch nachweisen.
Ja, ja.
Deshalb nehmen wir da auch wieder die Route zur Hand. Und da werden zum Beispiel in den Templerkirchen diese Linien geteilt, versetzt, multipliziert. Hinter der Kirche ist es wieder nur eine Linie, in der Kirche sind es drei und solche Dinge.
Okay.
Und das sind immer die Templerkirchen und Templerkapellen.
Okay, und das zieht das könnt ihr mit den Wünschelrouten nachvollziehen, dass also diese Linien dann
sich
irgendwie aufspalten oder so. Okay, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber bleiben wir jetzt vielleicht gleich bei diesem Bild, ja. Also das ist ein achteckiger Turm, die Achatiuskapelle in
Grünsfeldhausen,
die Architektur der Oktogone, also dieser achteckige Turm,
ja,
beeinflusst Energien. Okay, aber das wolltest du damit sagen. Also das,
genau.
Die Vermutung da nehme ich an, ist, dass die Templer aus Jerusalem viel Wissen mitgebracht haben, unter anderem auch über diese Energien, die in mysteriösen Bovis-Einheiten gemessen werden, wo jeder seine eigenen Bovis-Einheiten misst. Der eine misst 40.000, der eine 3.000, der nächste 120.000. Weshalb ich diesen Bovis-Einheiten Messungen, ja, die sind ein bisschen beliebig, finde ich. Also,
das ist richtig.
Also wenn jeder dies auf dieselbe Zahl käme, was natürlich nicht möglich ist, dann könnte man das wirklich eine Messung nennen. So ist es halt so ein bisschen, es soll so den Anstrich einer Objektivität verleihen, die aber nicht da ist. Es ist sehr subjektiv. Es ist eine subjektive Messung.
Ganz genau. Die Werte sind subjektiv, die würde ich auch nie irgendwo als fixe Werte
Aber relativ kann man das machen. Relativ kann man schon aber sagen.
Richtig.
Ja, ja.
Ganz genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn ich zum Beispiel in einem Turm, in dem eine hohe Energie, Bovis-Energie herrscht, wenn ich in dem Turm 500.000 Bovis-Einheiten messe und draußen nur 50.000 um den Turm herum, dann kommt ein anderer und pendelt Bovis-Einheiten. Der hat draußen, dann sagt er, ja, hier sind ja nur 1.000 Bovis-Einheiten. Und dann geht er in den Turm hinein und findet dort 10.000.
Ja.
Dann hat er die gleiche Relation.
Ja.
Ja, dann hat er die Feststellung gemacht, da drinnen ist die Energie 10-mal so hoch wie draußen.
Ja.
Warum das von den Tabellen abweicht, darfst du mich nicht fragen. Also, aber es ist, haben ja also auch schon andere Rudengänger bestätigt, die haben gesagt, ja, es ist relativ. Ja. Andere sagen zwar auch, nein, das ist also wirklich, nein, die sind fest, Das sind dann vor allem die, die sagen, es gibt Tabellen und nach der Tabelle ist jetzt ein Lebensmittel, was Bio hat, was Bio gezüchtet ist, das hat 5000 und ein
anderes. Ja, aber die verstehen nicht, von was sie da reden. Entschuldigung, weil wir hatten dann diese Tabellen aufgestellt. Aber ich sehe, wo ich
ja, genau,
das brauchen richtig. Wir jetzt
dahin. Das sage ich, ich auch. Ne? Das ist die Relation. Genau.
Ja. Aber die Relation, das verstehe ich, das kann man durchaus objektivieren, dass da jetzt, okay.
Genau.
Schönes Gebäude, muss ich sagen, dieses Bild auch. Gefällt mir wirklich sehr gut, sehr ästhetisch, sehr schön. Gibt es sonst noch was zu sagen zu dieser Achatius-Kapelle?
Ja, an der Achatius-Kapelle hatten wir also wieder starke Abweichungen beim GPS.
Okay.
Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wie das zu werden ist. Aber da war es also ganz extrem. Da hat das GPS bei gleichbleibenden Satellitenanzahl, muss man ja immer sehen, wenn dann ein Satellit plötzlich nicht mehr empfangen wird, dass sich das dann auch ändern kann. Aber bei gleichbleibender Anzahl hat es die Anzeige, ich glaube, keinen Moment stillgestanden. Die hat, ich glaube, 50 oder 40 Meter in der Höhe ständig variiert und solche Dinge.
Ja gut, das kann einfach durch Messfehler oder durch Übertragungsfehler passieren. Die Frage ist, was stört die Übertragung? Die ist durchaus spannend.
Ja, genau, richtig. Was stört die Übertragung?
Und kann man diese Störungen irgendwie korrelieren mit irgendwelchen anderen Ereignissen, wie wir schon vorher gesagt haben? Passieren die immer, keine Ahnung, wenn der Nachbar seinen Kühlschrank einschaltet oder passieren die, wenn, also ja, also das da wird es halt dann... Interessant.
Da müssen wir natürlich
und das mühsam. Wir also das, da muss man dann wirkliche Detektivarbeit leisten.
Genau. Ist eine ganz mühsame Sache, weil du das sagst mit dem Kühlschrank. Auch da müssen wir bei den VLF-Messungen sehr genau drauf achten, was ist an elektrischen Anlagen in der Nähe. Jetzt keine Handys und sowas. Handys funken noch in ganz anderer Frequenz, aber elektrische Anlagen, zum Beispiel Motoren, Kühlschrank, Waschmaschine.
Definitiv,
ja. Also, weil die erzeugt Elektromotoren, die erzeugen Wellen über ein ganz breites Spektrum. Da brauchen wir erst gar nicht anfangen, wenn so irgendwas in der Nähe ist. Aber oft ist es halt doch so, dass wir wirklich in der freien Natur solche Plätze haben und dort messen können. Oder wir haben dann auch Vergleichswerte, wo wir sagen können, hier kann etwas nicht stimmen.
Ja. Ja, ein Bild haben wir jetzt noch. Bild Nummer 7. Dolmen, Los Fados, Pyrenäen, also wieder in den Pyrenäen, ein heißer
Ort. Wir forschen nicht nur in den Pyrenäen, auch wenn es manchmal so den Anschein hat, aber doch eben sehr oft.
Aber sehr schöne Gegend, ich verstehe es.
Das ist auch eine herrliche Gegend. Ja, der Dolmen de Los Fados, der ist also recht schön hier wieder aufgebaut, restauriert. Man sieht hier auch, eines der Tore sieht man. Das ist so eine große runde Öffnung. Auf der anderen Seite des Raums ist noch mal so eine große runde Öffnung. Und wir haben den zum ersten Mal mit unserer Antenne und der Software untersucht, als wir noch an dem Projekt Kräfte aus dem Nichts gearbeitet haben. Da haben wir dort eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Da haben wir nämlich festgestellt, dass dieser Dolmen auf die elektromagnetischen Wellen im VLF-Bereich wie eine polarisierende Wirkung hat, also wie eine Polarisationslinse wirkt. Auf dem Hügel nämlich waren diese Signale in alle möglichen Richtungen. Wir vermuten da ja auch in dem niedrigen Bereich, also da waren sie nicht so stark, aber in einem gewissen niedrigen Level vermuten wir da schon eine natürliche Ursache. Das ist ganz klar. Weil da ist auch kein Elektromotor und nichts in der Gegend und die Signale, die schwirren da umher und in dem Dolmen drin gehen sie plötzlich fast alle nur noch in eine Richtung. Das heißt, der bündelt diese Signale. Da haben wir uns halt auch überlegt.
Was heißt nur in eine Richtung? Also Moment, was messt ihr da? Ihr messt da diese...
dazu muss ich eine Erklärung.
Sagen,
diese Signale, die sind richtungsgebunden. Das heißt, die kommen von irgendwoher und gehen nach irgendwohin. Wie eine Funkwelle.
Okay. Das heißt, ihr messt da jetzt zum Beispiel 25 Kilohertz, eine elektromagnetische Welle mit 25 Kilohertz oder so um 28 und die Richtung, da schaut sie einfach, in welche Richtung sich das ausbreitet.
Richtig.
Okay,
genau.
So stellt sich die Richtung fest.
Ja, ich sag, ne, wir haben die Antenne in Richtung Nord-Süd, sage ich jetzt nur mal, ne, kann also jede Richtung sein, in Richtung Nord-Süd und dann kommen diese Impulse rein und wenn wir die Antenne um 90 Grad drehen, sind sie weg. Also wissen wir, das Signal muss entweder aus Norden oder aus Süden kommen.
Aha.
Ja? Und in diesem Dolmen drin, da gehen die plötzlich, also wie gesagt, rundum kommen die aus allen möglichen Richtungen, sind dafür nicht so stark, also kein Portalort in dem Sinn. Aber in dem Dolmen drin gehen die plötzlich alle nur noch quer, nicht mehr längs.
Ich weiß jetzt wenig über Antennentechnik, aber das heißt, wenn ihr habt da eine Antenne, mit der ihr das messt. Und wenn ihr diese Antenne dreht, ist plötzlich das Signal weg, sagst du.
Okay. Genau, richtig. Aha. Die Antenne, das ist eine Spule mit sehr vielen Windungen.
Mhm.
Ja, und da haben wir die alte Faustregel, ja, die Signale werden am stärksten von der Spule aufgenommen, wenn sie längst durchlaufen.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja,
und so hier? Können Sie die Richtung feststellen.
Richtig, so können wir die Richtung feststellen.
Okay. Und innerhalb von diesem Gebilde, diesem Dolmen, also das ist ein uraltes megalithisches Bauwerk, kann man sagen.
Richtig, ganz genau. Ja.
Und innerhalb dessen gehen die plötzlich in eine Richtung.
Ja.
Ich meine, genau. Wenn das Quarzgestein ist, ich weiß nicht, was das für ein Gestein ist. Quarzgestein ist ja zum Beispiel auch bei den richtigen Erdstellen maßgeblich, das muss alles...
Spielt eine große Rolle. Ja.
Die funktionieren, soweit ich jetzt mich erinnere,
genau.
Nur wenn die in diesem Gestein sind, weil das eben den piezoelektrischen Effekt hat und so weiter. Hm. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, weil natürlich der piezoelektrische Effekt geht ja in beide Richtungen. Also wenn man eine Spannung anlegt, dann verändert sich, dann zieht sich das Quarz zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn man das Quarz zusammendrückt, dann kann man eine Spannung messen. Ne?
Genau. Das könnte eine Rolle spielen dabei, auf jeden Fall.
Das heißt, wenn jetzt diese elektromagnetische Welle da auf dieses Quarz einwirkt, dann müsste das Quarz auch zu schwingen beginnen. Und diese Schwingung müsste auch wieder elektromagnetische Welle erzeugen, die wahrscheinlich...
Ja, genau.
Ja,
es könnte auch einen Effekt erzeugen, dass der Dolmen eben wie ein Bauwerk ist, hinten und vorn offen, nur mit den runden Öffnungen, nur auf einer Seite offen, die andere Seite ist geschlossen, aber da ist kein Dach mehr drüber. Man weiß ja auch nicht, wie er früher komplett aussah, dass da eine Reflexion erfolgt, dass diese Wellen praktisch an den Längsseiten reflektiert werden und sich da hochschaukeln. All das ist möglich. Ja. Das müsste also dann mal wirklich mit feineren physikalischen Instrumenten und vor allem unter Beachtung der ganzen, der Gesteinsarten, der Wirkung von Quarz und so weiter, könnte man das ergründen. Aber das ist ja überhaupt nicht unser Ziel, sondern wir haben uns gefragt, in dem Fall zum Beispiel, was machen diese Wellen mit dem Dolmen? War das den Erbauern bewusst oder ist es ein zufälliger Effekt, was da passiert? Wir wissen ja überhaupt nicht, was mit den Dolmen gemacht wurde. Waren das vielleicht Heilstätten?
Ja.
Zum Beispiel? Wir wissen es nicht. Jeder, der behauptet, er weiß genau, was mit den Dolmen gemacht wurde, also der soll mir ein Foto bringen. Da gibt's viele Theorien und inzwischen wird da diese ganz alte Lehrmeinung auch mehr und mehr so ein bisschen aufgeweicht, weil auch die Archäologen sagen, nee, also da bleiben immer noch Fragen bei der ganzen Geschichte. Schon bei der Altersbestimmung geht es ja los. Und deshalb denke ich, ist es auch uns gestattet zu sagen, war vielleicht diese hier eine bestimmte Wirkung bekannt? Hatte der Dolmen vielleicht eine Heilwirkung? Sind da Kranke hineingegangen und wurden durch diese durch diese Wellen geheilt.
Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen.
Jens schreibt da, also der meint, das ist recht grob kristalliner Sandstein. Also ich weiß nicht, ich nehme an, er bezieht sich auf diese Dolmen. Also kein Quarzstein, und elektrisch interessant ist da nur der Feuchtigkeitsgehalt. Okay, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ist das jetzt Quarzgestein oder wie Jens schreibt, grob kristalliner Sandgestein? Weißt du das?
Sandstein. Ich weiß es nicht.
Okay,
es
aber dann vielleicht weiß es Jens.
Könnte auch Kalk sein. Aber ich muss mal die Bilder anschauen. Soweit ich weiß, sind sogar verschiedene Gesteinsarten in dem Dolmen verarbeitet.
Aha. Ja. Jemand anderer fragt da, was ist diese? Stimmt. Da sieht man so ein schwarzes Ding im Hintergrund. Ist das ein Baumstamm einfach? Also wenn man da durch diesen, ich schaue jetzt auf dieses Bild 8, glaube ich.
Runde, das ist ein Baumstamm.
Also ja. Dieser schwarze
sieht aus. Ja, das ist, okay. Das ist kein Menhir oder so.
Kein Menhir, ja.
Okay. Nee, das hat er jetzt wahrscheinlich vermutet. Könnte ja sein, dass da hinten noch ein Menhir steht, aber das sind Bäume.
Okay.
Ja, sieht so aus, genau. Ja. Hat er recht.
Ja, gut. Nein, Sandstein ist schon quarzhaltig, schreibt Jens weiter, aber der kennt sich da aus. Aber der Schwingquarz ist doch durch seine angebrachten Elektroden erst schwingfähig. Okay. Das, was ich jetzt gesagt habe, das war natürlich völlig spekulativ, dass irgendein Feld das Ding zum Schwingen bringen könnte. Da ist natürlich das Feld viel zu gering, offenbar, dass dieser da schwingt. Vielleicht ganz leichte Schwingungen, Jens. Ich weiß es nicht. Ich bin Steinmetz, schreibt Jens. Okay, der Mann kennt sich aus. Vielen Dank, dass du hier erhältst. Wenn wir da dahin dilettieren über Dinge, über die wir halt nichts wissen. Wenig. Aber interessant. Okay, das heißt, zumindest ihr könnt da eben einen gewissen Effekt feststellen, der irgendwie dazu führt, dass sich diese, ich meine, ist ja auch die Frage, woher kommen diese Wellen überhaupt, die ihr da messt, ne? Also misst.
Also wie gesagt, es ist auch nur eine Vermutung von uns, dass diese Impulse natürlichen Ursprung haben. Die ganze Energie, auch wenn die so stark sind, dass sie einen Portalort bilden, also ein Ort, der zu solchen Dingen fähig ist, dass man Häuser sieht, die vor ein paar hundert Jahren da standen, dass dennoch diese Energien einen natürlichen Ursprung haben, dass diese Orte auch auf der Erde, ich sag mal, natürlich gewachsen sind. Irgendwelche Voraussetzungen haben, die andere Orte nicht bringen. Mhm. Welche? Das wäre wirklich noch zu ergründen. Aber da haben wir auch noch einen Kollegen, der da sehr akribisch dabei ist. Der hat auch schon so ein bisschen diese Erdenergien differenziert. Aber das ist sein Forschungsgebiet. Das ist auch noch, ich sag mal, noch alles noch bisschen in den Anfängen. Aber das wäre natürlich schön, wenn wir die differenzieren können und zuordnen können, was die einzelnen Energien bewirken. Welche jetzt zum Beispiel benötigt wird, um ein Portal entstehen zu lassen.
Ja. Ich gehe da jetzt noch ein bisschen zu meinen Notizen durch. Die doppelten Blasinstrumente in Notre-Dame de l'Assomption. War das jetzt in deinem Buch oder habe ich das im anderen Buch gelesen? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. War das in deinem? Die doppelten Blasinstrumente in Notre-Dame de l'Assomption? L'Assomption? War nicht in deinem Buch.
Das ist, ja Moment, die gibt es also in mehreren Kirchen. In unserem Buch, da haben wir auch die Säulenkapitäle mit den Köpfen, die in zwei Instrumente
blasen. Ja, das meine ich. Ja, das meinst du. Das ist doch Notre Dame de l'Assomption, oder?
Ja, in Rieux-Minerva, genau. Das ist der Name der Kirche. Ich habe jetzt als Rieux-Minerva im Kopf, das ist der Ort. Ja, genau. Okay. Ich hatte Rieu Minervois im Kopf und hatte dabei, als ich das gesehen habe, natürlich sofort an die an das Alphorn mit den zwei Mundstücken gedacht.
Ja, also durchaus nachvollziehbar.
Richtig, genau.
Wo also dann mehrere Menschen, vier Töne muss man ja anscheinend angeblich erzeugen, um die Erdstelle zu aktivieren, sofern diese Erdstelle überhaupt noch aktivierbar ist. Und sofern das überhaupt so funktioniert, wie das da jetzt in der Legende übertragen wurde. Und man sieht da eben dieses Bild, wo also wirklich jemand in zwei Hörner gleichzeitig bläst.
Genau, das Bild ist im Buch,
richtig. Und das ist schon interessant. Ja, ist das eine Anspielung auf das? Ich meine, warum bläst jemand in zwei Hörner gleichzeitig? Ja, vielleicht hat man zu wenig Musikanten und ja.
Naja, gut.
Man will vielstimmige Musik erzeugen und aber ist halt.
Gut, aber man muss ja zwei Dinge wissen. Zum einen, diese Kirche in Rieu Minervois ist eine Templerkirche. Mhm. Auch wieder.
Wobei man aber fragt, warum nimmt man denn nicht wirklich zwei Leute, die gleichzeitig in diese, warum muss da einer in zwei blasen?
Verstehe ich nicht. Genau, wo ist der Grund? Ja. Und zum anderen muss man wissen, das weiß jeder, der ein Blechblasinstrument spielt oder schon mal gespielt hat, in zwei Mundstücke zu blasen gleichzeitig und dabei zwei Töne wirklich zu erzeugen, das ist nicht einfach.
Nein, also irgendwie das muss es da auch noch einen anderen Grund geben.
Das ist schwierig.
Also es muss auch einen anderen, vermutlich Grund geben, warum das Dr. Professor Neugebauer so gemacht hat. Oder vielleicht wollte er auch nicht mehr einweihen in das Ganze, aber ist ja ein unglaublicher Aufwand, dann diese eigens gut, die Alphörner hat er sowieso müssen wahrscheinlich eigens anfertigen, weil die ganz bestimmte Frequenzen natürlich erzeugen mussten. In dem Fall jetzt tatsächlich eben die Grundschwingung, nehme ich an, ist da mit einer ganz konkreten Frequenz gemeint. Aber ich glaube halt auch, dass wir da noch nicht alles wissen und dass auch Heinrich Kusch nicht alles erzählt in der Sendung, was er über das weiß.
Ja.
Und daher noch einige Dinge ein Rätsel bleiben und vielleicht auch noch länger bleiben werden. Ja. Vielleicht für immer. Wer weiß.
Wer weiß. Ich denke auch, wir kommen dem Ganzen, wir haben bisher nur einen geringen Bruchteil angekratzt von dem Wissen.
Ja. Vielleicht am Ende möchte ich noch eine kleine Kritik loswerden. Du beziehst dich da auf David Wilcock und Corey Good. Ich finde, das sind keine guten Referenzen. Es tut mir leid. Ich finde, das sind ganz schlechte Referenzen. Also das sind, ja.
Man kann da sehr geteilter Meinung sein über Wilcock und Good, über beide.
Ja. Also über Corey Good, ich weiß nicht, ob man da so geteilter Meinung sein kann. Ich meine, der hat ja selber zugegeben, dass das sein Copyright, dann spricht er bei mir nochmal von Copyright, dass das halt das ist halt Geschichten sind, die er sich ausgedacht hat. Mhm. Man kann jetzt natürlich spekulieren, ja, aber es basiert auf echten Dingen, die er weiß, woher auch immer. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich sage mal, das sind Quellen, die sind ein bisschen verbrannt. Aber gut. Ich wollte es nur gesagt haben.
Meinung. Mir war halt aufgefallen, dass ich zum Beispiel, gut, der beschäftigt sich ja mit ganz anderen Dingen normalerweise. Der erzählt über die unterirdischen, über die Ausgrabungen in der Antarktis und solche Sachen.
Der
er sei da schon gewesen. Ja. Und hier haben die beiden in so einem Gespräch oder fiktiven Gespräch vielleicht auch nur, da haben die Dinge erwähnt über Portale. Ich habe das auch nicht alles als bare Münze übernommen.
Bitte
aber
nicht.
Aber diese Hinweise auf Pyramiden, auf Treppen, die ins Nichts führen, übrigens so eine Treppe, die ins Nichts führt, die gibt's auch in Huskar. Mhm. Hinter der Burg, diese Ruinen oder Steinbearbeitungen, von denen man nicht sagen kann, von wann sie sind, dabei ist auch eine Treppe, die führt den Hang hinab und hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und woanders haben wir diese Treppen gefunden, die führen auf dem Berg nochmal auf einen Felsen hoch und fertig. die machen keinen Sinn eigentlich.
Außer da ist halt so, einmal was gestanden, was jetzt nicht mehr dort steht. Ne?
Also, was dann nicht mehr dort steht, genau.
Es muss kein Portal sein, wo man dann...
Ja, genau. Ja. Und das waren so ein paar Dinge, die ich da, wo ich gesagt habe, Mensch, da erzählen die eigentlich das, was wir hier gesehen haben, was man eigentlich von denen so gar nicht kannte. Ja. Was sonst in diesem Schriftstück, das war ein längeres Dokument. Das haben wir also da nicht jetzt als Fakt übernommen. Mhm.
Na gut, letzter Aufruf. Wenn jemand über Skype anrufen möchte, dann jetzt oder halt beim nächsten Mal oder wann auch immer. Ja. Ja, zum Ende kommen. Also wir sind jetzt fast bei 3 Stunden und ich bin, ich glaube, wir haben da jetzt einmal einen, ja, durchaus interessanten Überblick, Abriss gegeben über deine Arbeit, über was du jetzt unter Portalen verstehst und wie du an das Ganze herangehst. Buch ist ja auch verlinkt. In dem Buch findet man übrigens alles heute Besprochene und noch einiges mehr. Und vor allem alle Bilder, die wir da heute besprochen haben, die sind auch in dem Buch dann, also die Bilder kommen nicht alle so vor, aber manche dann, zum Beispiel Hauska, gibt es dort einige interessante Bilder, die jetzt dafür nicht auf der Bilderseite sind.
Genau, ja.
Und aber man findet zu allen Bildern und zu einigen mehr Informationen auch in diesem Buch. Man könnte sagen, vom Tor zur Hölle zu den Zeitfenstern in den Karpaten. So ist irgendwie deine Trajektorie im Moment, oder?
Ja, die stehen noch auf unserer Wunschliste.
Ja? Was sind die Zeitfenster in den Karpaten?
Also den Tipp hat mir vor längerem eine alte Freundin gegeben, die ihre Wurzeln in Rumänien hat und deshalb selbst mal die Heimat ihrer Vorfahren sehen wollte und dort war. Und dann sagt sie, du, ich war da in den Karpaten und da gibt es Höhlen, die nennen die Einheimischen Zeitfenster und die meiden die. Die haben Angst davor. Und das war etwas, das erinnert mich sehr an die Geschichten vom Untersberg. Also Untersberg gibt es ja diese Geschichten, dass Menschen in Höhlen hineingehen, beziehungsweise meist werden sie in Notsituationen, bei Unwetter oder Stürmen, werden sie von Mönchen, Zwergen abgeholt und in diese Höhlen geführt. Und wenn sie zurückkommen, sind Tage, Wochen, Monate oder Jahre vergangen.
Ja, also da gab es in diesem ersten Buch, das ich gelesen habe, gab es Unmengen von Stories, wo also Menschen nach teilweise Hunderten von Jahren zurückkamen und als sie sich dessen gewahr wurden, dann plötzlich binnen Minuten alterten und starben.
Ja, der Mönch von Heisterbach zum Beispiel. Ja. Er ist auch in dem Buch von Erdelt und Stevens drin, der Mönch von Heisterbach. Das ist auch so eine Geschichte.
Ja, genau.
Ja, genau, zum Beispiel. Und am Untersberg gibt es ganz viele solcher Geschichten. Und etwas Ähnliches könnte also auch dort in den Karpaten der Fall sein. Also es könnte eine ähnliche Region sein. Das würde uns natürlich schon mal interessieren. Wobei Rumänien noch mehr interessante Orte hat. Also da kommen wir mit einer Woche nicht aus, wenn wir da hinfahren.
Das glaube ich, ja. Ja, interessant.
Rumänien, ich überlege gerade, war das in einem Gespräch mit dir? Da hat nämlich der Herr Kusch auch etwas erwähnt. In irgendeinem Gespräch oder Interview, nee, ich glaube, das war ein anderes, das war nicht bei dir, das war woanders.
Also wenn es ein Interview war, muss es bei mir gewesen sein, weil es gibt sonst von ihm nur Vorträge, wirklich nennenswerte Interviews gibt es nur bei mir.
Gibt es nur bei dir, dann war es vielleicht doch bei dir.
Soweit ich weiß. Also.
Ja, da hat er nämlich erwähnt, dass es in Rumänien eine Höhle oder wie eine Art Erdstall gibt, da bräuchte man nicht einmal ein Hilfsmittel. Man müsste nur dort an eine bestimmte Stelle gehen und würde sich dann sofort woanders wiederfinden.
Also an das glaube ich fast, dass ich mich erinnern würde, wenn er das bei mir in der Sendung gesagt hat. Ja, das finde ich erstaunlich.
Dann war es vielleicht in einem Vortrag.
Das kann sein, ja. Ja, spannend. Also Das wäre ja vielleicht auch einmal ein Thema, falls ihr dann die Zeitfenster in den Karpaten aufsucht, aber auch der Untersberg, also das, es kommt ständig als Frage, warum ich nicht mal was über den Untersberg mache. Hast du, gibt's da auch ein Buch von dir zum Untersberg? Hast du da auch
zum Untersberg direkt nicht. Wir erwähnen ihn immer wieder in unseren Büchern, wenn irgendwo einen Zusammenhang gibt. Und ich gab, ein Buch gibt es noch, das ist eine Anthologie oder ja so eine Art Tagungsband. Da habe ich bei einer Untersberg-Tagung, bei so einem Untersberg-Kongress über diese Dinge gesprochen. Und da gab es noch einen zweiten, auch bei mir im Verlag, aber der ist schon vergriffen. Das waren also immer nur einzelne Artikel über den Untersberg.
Okay, aber das wäre vielleicht auch immer was, was wir aufgreifen könnten, falls du da Material hast. Nasruddin schreibt, in einer Sendung war es definitiv nicht, nämlich diese, was du jetzt vorher da erwähnt hast, von Dr. Kusch. Und jemand anderer schreibt, er meint den Mondschacht Midnight Mansion hat da mal ein Video gemacht. Kann das sein? Dass du den Mondschacht meinst?
Mondschacht?
Nee, naja, sagt ja auch nichts. Okay, keine Ahnung. werden wir jetzt auch nicht mehr rausfinden. Ja, Mondschacht, schreibt da jemand. Ja, also Jens schreibt, schade, die Zeit verging wie im Fluge, war mein erster Chat bei euch. Ja, die Zeit, das nennt sich das CropFM-Zeitportal oder auch Zeitloch. Man fängt an zu reden und plötzlich sind 3 Stunden vergangen, fast so wie heute. Ja, spannendes Thema, spannende Arbeit, die ihr da macht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr neue Erkenntnisse habt, zum Beispiel über die Zeitfenster in den Karpaten, wenn wir da wieder mal was weiteres machen könnten. Oder vielleicht wirklich mal auch zum Untersberg.
Ja, ja.
Müssen wir halt schauen, ob es da genug Material gibt, dass wir da eine Sendung füllen können. Aber wie gesagt, das kommt andauernd. Nervt schon fast ein bisschen. Also vielleicht sollten wir was dazu machen.
Okay. Dann sind wir aufgefordert.
Ja. Es ist halt, ich habe immer ein bisschen ich habe schon so viel Schmarrn über den Untersberg gehört, ganz ehrlich. Also ich weiß es nicht. Aber er ist ein sicher interessanter Ort, da bin ich mir ganz sicher. Und gerade deshalb, wo viel Licht ist, auch viel Schatten. Also ganz klar, dass dann halt auch Schmafu an Geschichten unterwegs ist. Aber
ja natürlich.
Ist sicher ein interessanter Ort. Weiß nicht, wer sich da alles dort unten aufhalten soll. Ja,
genau.
Ich will da gar nicht drauf eingehen. Es ist ziemlich hanebüchen teilweise. Aber wer weiß, die verrücktesten Storys stimmen dann plötzlich. Und unerwartet und überraschend. Voll von Überraschungen, das ist ja schön.
Ja. Aber selbst wenn die Storys nicht stimmen, dann haben die einen Hintergrund, der an sich schon spannend, alleine schon spannend genug ist.
Ja, ja, gut, aber dann sollte man vielleicht sich nur auf den spannenden Hintergrund beziehen und die Hanebücher und Storys eher weglassen. Man muss ja nicht alles noch mehr aufbauschen. Die Dinge sind eh schon so meistens wirklich spannend genug, wenn man sich darauf wirklich einlassen kann. Ne?
Ja, genau, das meine ich, ja.
Ja, gut, dann sage ich vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich würde mich freuen, wenn wir es vielleicht einmal zu einem anderen Thema weiterführen könnten, unser Gespräch.
Gerne, würde mich auch freuen. Und ich bedanke mich für die Einladung. Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Wünsche noch einen schönen Abend. Wo bist du?
Ich bin im Raum Frankfurt am Main.
Ah, dann schönen guten Abend nach Frankfurt.
Ja, Dankeschön.
Alles klar.
Ja. Und einen guten Abend zurück und auch an unsere Zuhörer alle, sage ich auch, dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Und Und das nächste Mal hören wir uns am 5. April 2024. Und ich freue mich sehr, dass dann endlich Dr. Karl Swozil mein Gast sein wird. Und wir sprechen über UFOs zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Er hat ein sehr spannendes Buch geschrieben mit dem Titel UFOs. Ich habe es gerade gelesen. Sehr spannende Sachen drin. Sehr schöner Abriss und vor allem auch, er ist Physiker, Vollblutphysiker sozusagen von der TU Wien. Er hat sich auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ja, wie könnte man diese Antriebe replizieren? Was gibt es da für Theorien, die wir haben? Er kennt sich auch mit Governance aus, was solche vor allem Geheimhaltungsstufen und so weiter anbelangt. Ja, sehr spannende Gedanken, die er da gewälzt hat in diesem Buch und die werden wir in der nächsten Sendung besprechen. Die findet statt am 5. April 2024. Ich bedanke mich bei allen recht herzlich fürs Zuhören und fürs Interesse. Wie gesagt, das Buch, auf das wir uns heute auch sehr oft bezogen haben, ist ja auch verlinkt. Vielleicht interessiert es den einen oder die andere. Und ansonsten hören wir uns wieder am 5. April 2024. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Is this how